Hallo liebe Schrottflintenbenutzerinnen und liebe Kamelhaar-Mantelträger. Seid herzlich willkommen beim Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny.
Hallo Katrin. Und wieder schön.
Na, wie geht's
gut
dir?
Ich liebe deine Einstiege, ich muss es wieder sagen, weil ich weiß es ja immer vorher nicht. Und es ist so wieder, wo ich sage, ja, genau das.
Ja, ich schreibe es mal im Zweifel. Also dir gefiel Schrottflintenbenutzerinnen?
Ja.
Sonst hätte ich noch wahlweise gehabt, langhaarige Blondinen.
Nee, da finde ich die Schrottflinte besser.
Siehst du, habe ich mich richtig entschieden, dachte ich doch.
Sehr gut. Nein, wie geht's, wie steht's?
Ja gut, eigentlich ganz frisch für Füllende 8.
Ja, gell? Also das ist ja immer schön, ihr wisst es ja immer nicht, wenn wir aufnehmen. Ich muss auch wieder sagen, ihr habt das Rätsel jetzt wieder schon gesehen und ihr freut euch ja immer schon. Wir nehmen immer relativ spät im Monat auf, bevor der erste kommt. Wir haben ja das Rätsel dann noch geliefert. Hat nämlich gestern jemand geschrieben, gibt es wieder ein Folgenrätsel? Ja, es gibt immer ein Folgenrätsel, aber wir können das erst...
Was versprichst du denn da? Das fällt uns doch immer spontan beim Machen ein.
Richtig, wir können das erst rausgeben, wenn wir die Aufnahme gehabt haben. Deswegen habe ich gesagt, es wird doch eins geben.
Super, jetzt sind wir aber unter Druck.
Es ist ja jetzt schon alles raus. Wenn ihr das jetzt hört, dann haben wir es ja schon längst rausgehauen.
Ja, aber jetzt in diesem Moment, in meiner Zeitschleife, habe ich noch keine Idee, was das Folgenrätsel wird.
Ich habe da was gebastelt. Also wir werden uns schon noch besprechen, warum das dieses Mal so schwer war.
Du hast schon was im Petto, das ist doch hervorragend, ja. Dann... brach ich mir da einfach auch gar keine Gedanken.
Nein, aber bevor wir eigentlich zum Eingemachten kommen, oder? Lass mal lieber noch mal ein bisschen resümieren, aber du wolltest gerade was sagen.
Ja, also entweder erst resümieren und dann Reaktionen oder umgekehrt, ist mir egal.
Ja, ist ja eigentlich beides gleich, ne? Also die Reaktionen waren zahlreich, muss ich diesmal sagen, aber keine wenig E-Mails, ist mir aufgefallen.
Sommer, ihr seid alle faul, kann ich verstehen.
Dafür war es bei Instagram ziemlich aktiv. Ja, vielleicht fangen wir gleich schon mit meinem Herzstück an, von der Rückmeldung,
ja,
die wir bekommen haben. Nämlich der Florian hat sich gemeldet und hat nochmal Bezug genommen auf unsere Nacht in Angst-Folge und hat sich total gefreut, weil ihm dieser Umstand überhaupt selbst noch gar nicht bewusst war, dass wir ja gesagt haben, auch wegen eines Hörers, ne, der gesagt hat, der Peacock, der erinnert ihn so ein bisschen an Heinz Erhardt und könnte in der Verfilmung von ihm hätte gespielt werden können, ne, zu seiner Zeit.
Und da waren wir ja auch beide sehr, also
total.
Ich auf jeden Fall, ich konnte dem total folgen. Ich bin vorher nicht auf die Idee gekommen, bis uns der User darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann fand ich die Besetzung hervorragend.
Mega. Ich habe auch das mir dann angeguckt und dachte, das hätte doch super gepasst. Und ja, das fand der Florian auch, dass sein Opi da echt super gepasst hätte. Er ist nämlich der Enkel von Heinz Erhardt und hat sich total gefreut, weil er auch diesen Aspekt überhaupt gar nicht geschlossen hat. Und da haben wir uns natürlich mega gefreut, dass er nochmal so an seinen Opa denken konnte. Und fand ich total süß.
Ja, und schon haben wir so einen kleinen Promi-Faktor um 27 Ecken, wenn uns das wichtig wäre, was es uns ja nicht ist, sondern wir freuen uns ja einfach über jeden, der uns hört und der uns schreibt und der uns mag.
Genau, und der Florian hat nämlich auch geschrieben, dass er uns von Anbeginn schon hört und auch keine Folge verpasst hat, also ein treuer Hörer auch ist. Und vielen lieben Dank für deine Rückmeldung.
Da kann ich mich gleich anschließen, und zwar ich habe einen neuen Fan getroffen, und zwar in echt. Das ist also eine von unseren Studentinnen bei mir auf der Arbeit, die Victoria, der habe ich das letztens erzählt, dass ich einen Podcast mache, und zwar einen Drei-Fragezeichen-Podcast. Da war sie total begeistert, und jetzt hat sie mir gestern noch erzählt, dass sie und ihre Mutter uns jetzt entdeckt haben und ganz intensiv hören, und ihre Mutter liebt uns auch und die hört uns immer beim Bügeln.
Ah, wie geil. Wow. Ich hoffe, sie hat viel zu bügeln, weil 4 Stunden sitzen und so.
Ja, aber sie meinte auch, so lange Folgen sind gut. Außerdem wird es ja auch einem Buch gerecht. Und sie muss jetzt selber gerade eine Buchbesprechung auch für so eine Art Podcast im Studium irgendwie was vorbereiten. Aber bei ihr ist es leider der Zauberberg von Thomas Mann. Das Ding ist halt so dick und hat, ich weiß nicht, hat viele, viele hunderte Seiten.
Wahnsinn.
Also so mit so dicken machen wir es ja nicht. Wir machen es dann immer nur mit dünnen.
Ja, genau. Und das passt vielleicht auch ganz gut wegen langer Hörzeiten. Da gehe ich schwippe ich jetzt mal rüber zu YouTube. Da hat uns nämlich ein User, der leider namenlos ist, er hat uns nicht verraten, wie er heißt. Und man konnte es jetzt auch nicht über den Usernamen herausfinden. Deswegen kann ich dich jetzt nur User nennen. Er hat uns auch ein großes Kompliment gemacht, also dass er uns total gerne hört und dass auch nach den Angstbesprechungen, die scheinen viele sehr beeindruckt zu haben. Und sagt, er hört uns aber auch immer an der Arbeit, ne? Also er hat da immer auch gut.
Was?
Ja, er hat echt gut Zeit. Also er putzt beruflich und hat da immer Musik, Podcast, alles Mögliche auf den Ohren und kann da wirklich immer da diesen Sachen frönen, ja. Und da freuen wir uns natürlich riesig über das Lob,
Super.
ja.
Also, wenn wir euch die Arbeit erleichtern, ich
Ja.
dachte jetzt, der müsste am Schreibtisch sitzen oder zwischendurch Telefonate führen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man natürlich irgendwie was Handwerkliches oder was Körperliches macht, ich merke das ja zu Hause auch, wenn ich, also putzen geht ja mit Podcast viel besser
Ja.
und ist auch gar nicht so schlimm. Und dann putzt man auch so eine Ecke ein bisschen länger, wenn es gerade spannend ist.
Ja, genau. So, oh Gott, man kann gar nicht weiter. Ich fand das aber auch sehr süß. Er hat nämlich auch geschrieben, dass er es eigentlich frevelig findet, wenn man Hörspiele oder auch unseren Podcast jetzt zum Einschlafen hören würde, weil man würde ja das Beste verpassen und alles verpassen. Und ich sage ja.
Da hat er zum Teil recht. Andererseits, wenn er das so macht wie ich, man fängt einfach immer und immer wieder an und hört es halt die ganze Zeit. Also ich bin jetzt, glaube ich, gefühlt, ich glaube, ich höre jetzt in der vierten Woche die Folge 159 von TKKG, irgendwas im Ferienlager. Und komm einfach, und ich glaube, letztens habe ich sogar mal irgendwie geschafft, aber dann, ich wollte auf, weil das auch so eine Ferienstimmung ist, das passt ganz gut, so auch zum Wetter, fand ich. Und deshalb, und ich konnte mir die Zahlen merken, die ich dann meiner Alexa dann irgendwie sage. Leider ist der Anfang ein bisschen stressig, weil die fahren am Bahnhof an und Oskar, der Hund, läuft weg und Gabi kreischt die ganze Zeit hinter diesem unerzogenen, nicht hörenden Hund her und läuft, muss dann auch noch irgendwie hinter dem Zug herlaufen und auch in dem Lager ist der Hund halt dauernd weg und anstatt, mein Gott, dann bind ihn halt fest. Aber so, also die ist ein bisschen anstrengend, die Folge, die hat aber auch schöne Sommermomente und wie, das versuche ich jetzt seit 4 Wochen. Also
Gib nicht auf.
wenn die das bei uns mit vier Wochen machen und außerdem kann man das ja auch einstellen, ne? Gibt es da nicht so bei manchen Sachen so nach 10 Minuten
Ja,
ausschalten
genau,
oder
die haben
so?
doch auch dann mal so einen Sleep-Timer oder irgendwas. Genau. Dann hat sich Christian gemeldet über Insta. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir im Fernsehen waren.
Ja,
Fand
das
ich
ist ja
sehr
eine
witzig.
Sache.
Das fand ich sehr witzig. Nämlich im NDR läuft ja die Sendung Das. Und am 13.8. gab es wohl einen kleinen Beitrag über den spezial gelagerten Sonderpodcast. Also liebe Grüße an die Kollegen an
Ja,
dieser
toll,
Stelle.
ihr wart richtig im Fernsehen.
Genau, da gab es nämlich richtig mal einen schönen Beitrag über den SSP, der eigentlich, sage ich mal, ja so der erste und, ne, also auch so, sage ich mal, der größte Drei-Fragezeichen-Podcast ja wohl auch ist. Und auf jeden Fall wurde in diesem Zug dann auch erwähnt, dass es eben noch unzählige andere Podcasts gibt. Und man sieht da so eine Frau, die da so auf ihrem Handy scrollt und dann kommen wir und was ich total süß finde, auch Recherche und Archiv. Also wir zwei so quasi in einem Beitrag
Vereint.
vereint. Und das war irgendwie so. Ha.
Und da denke ich, guck mal, jetzt gibt es uns, also so in der Planung gibt es ja uns hier schon, also so vor ungefähr 2 Jahren haben wir dann auch mit der Planung angefangen und dann, also ich finde heute, ich finde unser Cover immer, unser Bild noch
Ja, ich
gut.
auch. Also ich finde es auch total geil.
Haben wir doch einen schönen Wiedererkennungseffekt, weil
Total.
sonst beim Scrollen, wenn wir jetzt irgendwie ein anderes Bild hätten, was ein bisschen dezenter wäre, dann hätte man uns vielleicht gar nicht gesehen, weil das ist wirklich nur, es ist ein Schnittbild. Also das ist wahrscheinlich unter einer Sekunde zu sehen
Ja,
gewesen, ne?
ja.
So, da muss man also einmal geblinzelt und man hätte uns nicht
Das
gesehen.
stimmt. Aber Christian war echt aufmerksam. Der hat mir nämlich dann einen Screenshot geschickt und hatte mir dann diese ganzen Infos zukommen lassen. Und da habe ich mir den Beitrag natürlich auch noch mal in der Mediathek angeguckt. Also ihr könnt ihn nach wie vor auch euch selbst noch angucken. Und habe dann auch gedacht, cool, also da hat er wirklich dann gesehen, oh, zurückspulen, oh, Stopp drücken, oh, Screenshot machen. Also danke für deine Mühe. Also fand ich mega cool, ja.
Und zu dem Stichwort Recherchen und Archiv, da kann ich ja noch beitragen, dass ich letztens auf einer Party war und mit einigen Teilen von Recherchen und Archiv zusammen gefeiert habe. Und wir haben dann sehr tolle, ja, Drei-Fragezeichen-Gespräche gehabt. Das war
Ja,
sehr schön.
ja.
Wenn man sie schon nicht hört, ist es halt noch toller, wenn man sich mal trifft.
Richtig. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich habe es dieses Mal nicht geschafft. Wir waren ja letztes Jahr zusammen. Aber die Entfernung ist halt einfach die Entfernung, ne? Aber vielleicht nächstes Jahr, aber vielleicht, je nachdem, vielleicht sieht man sich ja Nochmal.
Wir sehen uns immer zwei, drei, also man sieht sich immer noch. Also das ist schön. So, aber ich hatte, also das war ich, es war auch noch eine Verkleidungsparty. Von daher war es dann halt sehr lustig. Ich habe dann mit Sebastian als Colt Sievers gesprochen und ich war das Krümelmonster und dann, ja. Und der Kurt war auch da, der war dann als Cowboy verkleidet und der Stefan von Recherchen und Archiv war Peter Lustig. Das, also ja, das es war eine sehr lustige Party und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, also so Motto-Partys sind zwar immer ein bisschen anstrengender in der Vorbereitung, als wenn man nur so ein Sit-In macht, aber es lohnt sich, weil man hat, also es ist, also ich bin ganz begeistert.
Ja. Wird also nicht die letzte Party gewesen sein. Und viele machen das ja auch zu Geburtstagen und sowas. Finde ich ja immer ganz geil. Aber auch eine ja, Bekannte oder eine Freundin, mega. Da ist jedes Familienmitglied, wird der Geburtstag zelebriert mit der ganzen Familie und es ist immer ein bestimmtes Motto. Ne, sie ist jetzt letztens, hatte sie Geburtstag, also meine Freundin, und dann gab es eine Teeparty und alle waren wirklich wie auf solchen Teepartys mit Blümchen, Shishi, Rüschchen. Oh. Und sie hat auch eine dreijährige Tochter und dann waren auch alle Kinder waren eben nach Teeparty und es gab tolle Service und tolle Tees und es war, also man sieht dann immer die Fotos und denkt mir, Mann, und alle ziehen das so durch, ne, die ganze Familie, oder es gab mal eine Mittelalter-Geburtstag und sowas, ja.
Ich will das auch, Jenny. Ja. Und guck mal, ich könnte als der verrückte Hutmacher gehen.
Ja, saugeil. Ja, cool, das Hütchen.
Ich habe, also wo sie das gerade sagt, hinter mir liegt ein kleiner roter Zylinder. Und ich dachte, das...
Perfekt.
Also Teeparty könnte ich, also hätte ich da.
Richtig, also das ist halt großartig, ne? Also ich finde, das macht mehr Motto-Partys, das...
Ja, bitte. Also gut, man könnte das ja auch selber machen, aber so... Macht Motto-Partys, geht auf Motto-Partys, stellt euch nicht so an. Also irgendwas fällt einem schon ein. Ich war jetzt auch am Sonntag, also irgendwie ist gerade der August der Feiermonat, da war ich auf einem Rock'n'Roll-Geburtstag und auch das war wunderbar. Die Frauen hatten fast alle irgendwie Petticoat-Kleider an und die Männer trugen Hosenträger und hatten die Frisuren so ein bisschen so. Und es war also ist gigantisch, vor allen Dingen, wenn du halt reinkommst und erstmal jeden, den du triffst, erstmal mit so einem Kompliment begrüßt. Und das ist auch ehrlich gemeint, weil die sahen halt alle wunderbar aus.
Das ist ja auch gerade gut, wenn du irgendwo auf eine Party kommst und kennst ja vielleicht noch nicht alle, aber du kannst über das Kostüm erstmal sprechen. Ist halt auch ein guter Icebreaker, ne? Also dass du einfach erstmal ins Gespräch kommst über das Kostüm, warum hast du das ausgesucht und lobst, wie das auch gemacht wurde und so. Und ich fand es ja letztes Jahr so witzig, weil wir hatten ja auch alle so, also fast alle so ein bisschen Perücken auf und sowas. Und als man dann so ging, dann hat man ja irgendwann dann die Perücke so abgemacht und dann, ach, so siehst du eigentlich aus.
Ja.
Und so. Und also man lernt sich eigentlich dann auch zweimal kennen. Einmal als kostümierte Figur und dann nochmal als Mensch, ne? Wo ich dann denke, so geil, das fetzt. Und dann sieht man auch ganz anders aus und kann da noch mal drüber reden.
Genau, also es hat nur Vorteile und jetzt leben wir in einem Zeitalter, wo man wirklich alles im Internet bestellen kann. Man muss halt ein bisschen Vorlauf haben vielleicht. Ist natürlich blöd, wenn jetzt einer sagt, ach übrigens übermorgen, ne, kommst du verkleidet, wenn du da jetzt nicht so einen kleinen Fundus hast. Ja. Wie zum Beispiel meine Freundin Gudrun, die halt sehr aktiv auch im Karneval ist und die halt jedes Jahr immer 1 bis 2 neue Outfits hat, die dann aber auch selbst gemacht werden.
Wow.
Von ihren Eltern. Das ist da immer ab Weihnachten geht's da eigentlich los mit der Planung und mit so.
Wow.
Aber also, und das sind tolle Kostüme und das sind immer Ideen. Aber das ist, also das, ja, man kann das ja verlachen, aber so ein richtig tolles Kostüm ist doch mega.
Total, das jetzt muss ich auch gerade dran denken. Wir hatten letztens erst den Flyer wieder im Briefkasten. Ist ja in Erfurt immer die große hier Manga-Cosplay-Veranstaltung hier auf der EGA. Und da bin ich ja auch immer total beeindruckt, da gehe ich eigentlich auch nur hin, um zu gucken, wie toll die sich da verkleiden als diese Anime- oder Comic-Charaktere und da kommt man vom Staunen, kommst du ja gar nicht raus,
ja.
Das ist irre.
Ich war vor ein paar Jahren mal in Düsseldorf, da gibt's wahrscheinlich dann sowas ähnliches, da war ich mit einer Freundin und wir waren jetzt nicht verkleidet, aber um uns rum halt ganz viele und das ist so liebevoll und die leben das auch. Also natürlich ist es halt manchmal ein bisschen spleenig, ne? Vor allen Dingen ist es halt alles auch sehr unpraktisch, weil oft ist dann irgendwie ein mega Aufbau und das, also damit kannst du jetzt nicht Auto fahren. Aber ich war ja auf der Party jetzt Krümelmonster, ich habe mich auch vor Ort erst angezogen, weil das Krümelmonster wollte jetzt nicht 2 Stunden im Auto sitzen.
Vor allem nicht ohne Kekse.
Ja, das hätte man ja machen können. Nein, das Problem war, also das große Problem an dem Kostüm ist eigentlich, es ist ein super Ganzkörperkostüm, aber es ist halt mehr was für die kalte Jahreszeit und halt super geeignet für den Straßenkarneval. Da kannst du drunter noch Skiunterwäsche und alles Mögliche anziehen, weil noch genügend Platz drin ist. Aber so in einem sehr warmen August und dann auch noch regnerisch mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, muss man ein bisschen aufpassen. Zumal ich mich auch immer von diesen niedrigen Tischen fernhalten musste, wo immer irgendwelche Kerzen und Teelichter standen, weil ich glaube, sonst hättest du ein Wandelkostüm von erst Krümelmonster und dann lebendige Fackel.
Genau.
Und ich, boah, also es war schon, also es tropfte mir so dezent hinten in die Socken, wirklich.
Ist auch süß.
Und ich weiß auch noch nicht, wie man ihn wäscht. Mhm. Also ich habe ihn jetzt zum Auslüften, hatte ich ihn ein paar Tage auf dem Balkon. Und was da super ist, ist so dieses Febreze-Zeug, womit man so einsprüht, auch so Sofas oder keine Ahnung, Sachen, die ein bisschen empfindlich sind. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der so in der Waschmaschine nicht so eine gute Figur macht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Der hat ja auch noch einen Kopf, da ist ja noch irgendwas drin, nicht, dass dann irgendwie das...
Ja genau, und das ist so deformiert aus.
Das ist dann das nächste Kostüm, das ist dann Krümelmonster aus der Waschmaschine.
Conehead-Krümelmonster.
So. Oder Zombie-Krümelmonster. Zombie-Krümelmonster,
genau, also für die Zombie-Party, dann ist das auch geil.
So, genau. Hast du noch, wir waren ja eigentlich bei den Reaktionen kurz
rechts. Ja, die Malu hat sich noch über Insta gemeldet. Die hört uns auch total gerne, freut sich immer auf die nächste Folge und hat sich sehr über den Puppenmacher gefreut, weil sie hatte das Buch irgendwie gelesen, Hörspiel gehört und hat sich dann auch gefragt, wie das wohl andere Fans so finden und hört uns immer gern zu Hause oder unterwegs. Und der JJ, der hat da im August das erste Meme aus uns gemacht. Das fand ich sehr niedlich. Der hat nämlich dann so, weil alle ja so Sommerpausen machen und so und wir halt nicht. Ja, wir können halt auch im Sommer.
Ich finde es sehr gut. Ich finde es echt super, JJ, dass du das auch zur Kenntnis nimmst, weil die anderen machen ja irgendwie Pause, gefühlt von Ostern bis nach den Herbstferien.
Ja.
Und dann über Weihnachten und Silvester ist auch nichts. Also von daher, aber wir senden einfach straight. Knallhart durch.
Und das fand ich auch echt niedlich. So, das erste Meme. Genau. Ja, mehr habe ich erstmal nicht auf dem Schirm.
Ich würde dann mal überleiten von den Reaktionen zu drei Fragezeichen-Moment. Hattest du denn
Kein? Tatsächlich keinen, bis auf Vorbereitung des heutigen Podcasts, worüber auch zu sprechen wäre, zu gegebener Zeit.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich auch großen Redebedarf. Ich habe noch eine Hausaufgabe gehabt aus Nacht in Angst. Da gibt es ja so eine Verbindung zu Meuterei auf hoher See. Das ist ja, Justus sitzt ja mit Morten im Aufzug fest und erzählt ihm ja währenddessen so, warum er so Angst vor engen Räumen hat. Wir sagen ja nicht Platzangst, ne? Platzangst ist ja eigentlich, dass man keine weite Plätze überqueren muss. Das ist ja falsch in der Übersetzung. Also Klaustrophobie mit Platzangst zu übersetzen, ist an sich falsch. Also er findet enge Räume nicht gut. Und zwar weist er darauf hin, zwei Folgen, zwei Abenteuer davor, Meuterei auf hoher See, Folge 83. Und die habe ich mir jetzt angehört. Und zwar habe ich die beim Basteln gehört. Das war gut, weil dann konnte ich auch nicht einschlafen. Und ich muss also sagen, das Ding ist wirklich spannend. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Ist so eine Schlechtwetterfolge eher, wenn man jetzt so, also entweder wenn man Pendant zu dem sehr guten Wetter braucht oder wenn einem so ein bisschen nach Regen und Meer und grauem Himmel ist. Ist ein bisschen mystisch, ist auch etwas unrealistisch, aber läuft ganz gut durch.
Ich habe es angefangen und nicht zu Ende gehört, fällt mir gerade ein. Ich wollte es nämlich auch machen, weil ich auch wissen wollte, okay, wie ist denn das mit dem U-Boot da gewesen? Und da, dass er da eingeschlossen war und ich bin gar nicht so weit gekommen. Ich habe dann, weiß ich nicht, Haus besucht, dann war ich da und dann habe ich wieder Musik gehört, als ich eingestiegen bin.
Wahrscheinlich. Ja, also die ist jetzt.
Ach, schade, nee, das muss ich auch noch machen.
Also man kann die machen. Das ist jetzt keine Muss-Folge. Es gibt so Sachen irgendwie, die sind irgendwie Muss-Folgen, aber die kann man machen. Und das hatte ich mir vorgenommen. Und wie gesagt, beim Basteln passte das gut und ich hatte sie kaum noch auf dem Schirm. Mhm. Von daher, also dann ist es ja auch immer so, dass man noch was Neues entdeckt und das finde ich eigentlich schön. Und letztens habe ich dann nochmal versucht, also die hat mich ja auch länger begleitet, diese Nachfolgerfolge, diese Nacht im Moor, Schrecken aus dem Moor. Also die, das ist auf jeden Fall eine Muss-Folge.
Ja.
Ich habe mich wieder kaputt gelacht und auch der Schluss ist lustig und es wird halt sehr viel geschrien und gestöhnt und geröchelt. Und wie gesagt, also wenn ihr Peter-Freunde seid, müsst ihr einfach diese Nachtwächter-Folge hören.
Das stimmt.
So, und dann muss ich ein bisschen schimpfen? Nein, ich stelle es einfach da. Jenny, du warst ein bisschen übereifrig in Sachen Teasern. Du hast nämlich gar nicht die Folge für heute beim letzten Mal angeteasert auf Insta, sondern schon unsere übernächste Folge.
Oh, was habe ich denn da reingenommen?
Na, das sage ich ja jetzt nicht, aber es ging halt nicht. Also eigentlich ist erst die Oktober. Also du hast sowas verlinkt und hast gesagt, das ist die nächste Folge. Und dann war das, also die machen wir im Oktober.
Bei Insta?
Ja, irgendwo. Also du hast was gemacht und hast noch irgendwie was rumgerätselt und erinnerst du dich nicht?
Nee.
Ist gut. Also bis jetzt weiß noch keiner, was wir heute machen. Aber dann kommen wir doch jetzt vielleicht auf die aktuelle Folge. Vielleicht hast du es auch aus dem Kopf. Du wolltest einfach schon die
Aber
übernächste
ich habe doch
Folge
beim
statt
letzten
die
Mal,
jetzt.
als ich geteasert habe, das war mit dem Eingebrocken, also mit dem Porree und die Birne.
Ja, das, ja.
Ja.
Und dann hast du da hinterher was gepostet. Und da hast du Bezug genommen auf unsere, weißt du, auf
Unten in
unsere.
den Kommentaren.
Wahrscheinlich.
Auf die jetzt?
Und hast gesagt,
Ja.
ich glaube, jetzt wird es langsam verwirrend,
Ja.
weil wir können ja, um das jetzt nicht zu verraten, ist ja auch egal. Also vielleicht sollten wir da einfach jetzt ganz elegant auf die Folge von
Ja.
heute kommen, wenn du nichts mehr hast.
Nee, ja, aber ich glaube, ich muss da nochmal nachlesen nachher. Aber ich kann mir denken, was du meinst, vielleicht.
Aber man kann natürlich auch so Sonder- und Spezialsachen dann einfach schon mal sehr weit im Voraus anteasen. So.
Ja.
Aber nicht, dass ihr denkt, das kommt jetzt, das kommt erst beim nächsten Mal. Jetzt verstehe ich mich noch nicht mal mehr selber.
Wir kriegen das doch raus, wir kriegen das doch raus. Aber heute haben wir euch was anderes mitgebracht.
Ja.
Was anderes servieren wir euch heute, wie ihr ja schon wisst, weil es gab ja auch einen kleinen Teaser, falls ihr es rausgekriegt habt. Und ihr habt es ja auch in der Beschreibung schon gesehen. Es ist der verrückte Maler.
Genau. Wir sind etwas weiter wieder in die Vergangenheit gegangen, und zwar nach 1993, wo das Buch Nummer 57 erschien. Im Hörspiel ist es die Folge 58. Vorher gab es Tatort Zirkus, danach Giftiges Wasser. Also wir sind mittendrin in der Crime Buster Area.
Area.
Arena.
Ja.
Arena.
Genau. Und ja, Frau Henkel-Weithofer hat den Fall natürlich aufs Papier gebracht und
Genau, mit der haben wir uns ja schon intensiv beschäftigt in unserer Podcast-Folge um das Geheimnis der Särge, wo sie auf der Schwäbischen Alb unterwegs sind. Also falls ihr da noch Details zur Autorin braucht, hört doch einfach in die Folge noch mal rein. Und es lohnt sich sowieso, weil ich merke Dinge, die sich wiederholen.
Genau, da kommen wir auf jeden Fall dann noch drauf. Und es war auch ein Riesenzufall, dass es wieder ein Kunstfall geworden ist, was ich aber vollkommen
Ja.
okay finde. Also ich, ja.
Mea culpa.
Ja.
Also ich habe ja letzte Mal noch gesagt, ich liebe Museumsfälle, ich liebe Bilderfälle und schwuppdiwupp ist es schon wieder, also nachdem davor auch und so, ne, sind wir, gibt's schon, geht's schon wieder drum. Andererseits war das auch diesmal wieder keine Absicht. Aber es geht halt auch bei den drei Fragezeichen überdurchschnittlich oft um
Ja,
Bilder.
das ist einfach
Also
so.
beziehungsweise Kunstwerke. Und also ich habe meine kurze Auswahl zusammengetragen. Passt auf. Superpapagei, Mädchenbildnis. Seltsamer Wecker, Bilder hinter den Spiegeln. Und eigentlich alle Fälle mit Victor Eugène ist ja klar, weil er ist
Klar.
ja Kunstdieb und so. Die rätselhaften Bilder. Selbst beim Ameisenmensch geht es ja um ein Bild als Beute. Und die blutenden Bilder, wir erinnern uns an unsere letzte Podcast-Folge. Und euch fallen wahrscheinlich auch spontan noch mindestens 5 oder 6 Fälle mal ebenso ein, wo es letztendlich um Bilder geht. Aber es war nicht Absicht nach dem Motto, wir machen jetzt erstmal alle Bilderfolgen.
Ja, genau. Ne, irgendwann konnte er die Bilder nicht mehr sehen wahrscheinlich. Aber das war jetzt einfach noch mal einer, der hat sich jetzt irgendwie so ergeben, sagen wir es mal so. Also ich meine, ich habe dem Fall zugestimmt, weil ich ihn zufällig zu Hause hatte, weil ich ihn zufällig in einer Büchertelefonzelle gefunden habe, so als Taschenbuch. Und deswegen habe ich gesagt, ja, klar, das da kann man sich mal angucken. Ich hatte den auch gar
Ja,
nicht
und
mehr auf dem
letztendlich.
Schirm. Ich hatte den null. Ich habe den, glaube ich, noch nie gehört und gelesen, schon gar nicht und gehört einmal.
Von daher eigentlich ganz spannend so. Und also ich hatte es auch ein bisschen vorgeschlagen, weil ich habe so ungefähr vor vielleicht 5 Jahren habe ich noch mal irgendwie verschiedene Folgen durchgehört, bin auf die Folge gestoßen und dachte, ich weiß gar nicht, worum es da geht und kannte die nicht, weil ich glaube vorher weder das Cover hat mich irgendwie relativ neutral gelassen, noch irgendwie der Titel. Und ich habe im Vorfeld, glaube ich, gedacht, ich finde die Folge doof oder uninteressant. Dann habe ich sie aber doch gehört, weil kann man ja mal machen. Ich glaube beim Puzzeln oder auch irgendwie beim Malen. Und beim Malen. Und dann habe ich beim Hören gemerkt, oh, ich finde die eigentlich richtig gut. Und Dann ist sie aber wieder in Vergessenheit geraten und ich konnte mich halt noch an dieses Gefühl und diesen Gedanken, oh, ich finde die eigentlich gut, erinnern. Und daraufhin habe ich halt für den Podcast gedacht, ach, kannst du ja mal vorschlagen. Und dann hast du gesagt, ich habe das Buch da, lass es uns gerne machen. So, das waren also die Voraussetzungen. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, warum ich das vielleicht vor 5 Jahren irgendwie gut fand. Ich fürchte, wir müssen da noch intensiv drüber sprechen.
Du musst tiefgründiger forschen.
Mit meinem Wissen von jetzt.
Ja.
Aber so ist es entstanden und eigentlich finde ich es auch ganz gut, nachdem wir ja jetzt durchaus, also gerade Nacht in Angst oder so prominente Klassiker-Folgen, also ich finde, ne, da kann man auch mal so eine machen, die viele von uns vielleicht gar nicht so auf dem Schirm
haben. Ja, finde ich auch gut. Es ist immer schön, wenn man mal auch was macht, was vielleicht mal nicht so, wo man nur überschwänglich und die alle machen. Und ich weiß ja gar nicht, ob überhaupt schon mal jemand den Verrückten Maler besprochen hat. Das habe ich noch gar nicht recherchiert.
Ich habe das nicht auf dem Schirm, aber ich weiß das ja auch eigentlich nur von Recherchen und Archiv und die hatten es nicht. So, wollen wir kurz, bevor wir in Medias Res gehen, ich alte Lateinerin, wollen wir nochmal über Cover sprechen?
Klar, bitte. Also zumindest, ich kenne ja nur dieses Taschenbuch-Cover, was aussieht, als ob der norwegische Premierminister da ein Bild gemalt hat. Also.
Ja, also ich gehe mal, also das ist ja, wir gehen mal von dem Originalcover aus, was ja Eiger Rasch gemalt hat. Und da haben wir einen gelb-orangen Hintergrund. Einen glatzköpfigen Mann im braunen Mantel, also vielleicht trägt er einen Kamelhaarmantel, für alle, die schon wissen, worum es geht. Und den sieht man von hinten, der ein großes Bild hochhebt. Und das ist halt, es ist eine Leinwand von hinten und man sieht noch so einen antiken Goldrahmen drumherum. Also eigentlich, und dieser Glatzkopf wirft auch noch einen Schatten auf dieses Bild, was er scheinbar irgendwie hochhebt, wegträgt, wie auch immer. Interessant ist übrigens, also eigentlich finde ich es ganz cool.
Ja, das mag ich auch von Eiger Rasch, ja.
Und zum ersten Mal ist das Cover für diesen Band wohl am Mac von Eiger Rasch entstanden und sie hat mit Filzstiften nachgearbeitet und sonst hat sie ja eher Sachen auch mit Tusche und Zeichnungen und so gemacht, also so, ja.
Gibt es da Alternativcover für das Cover?
Nee. Es gibt so Details, die ich aber nicht verstehe. Da hat sie wohl einiges noch gemalt, warte mal.
Ah ja, okay, so eine Tube, wo gelbe Farbe rauskommt, dann nur ein Schatten mit einem gelben Bild und irgendwelche Muster drauf, ja, okay, ist auch nicht schlecht, ja.
Ja, ist
so
auch
für
nicht
die Story,
aber ja. Genau, aber eigentlich, also dieses Cover von Eiger Rasch ist eigentlich schon, ich finde, ein ganz cooles.
Ist es, ja.
Und dann kommen wir zu dem, ich habe ja dein Buch, du hast es mir ja netterweise per Post geschickt, also erst hast du es gelesen und dann ich und du hast es gerade sehr treffend gesagt, es sieht aus, als wäre der norwegische Premierminister drauf.
Nur mit ein bisschen wilderen Haaren.
Also
er hat jetzt eine Steckdose gefasst.
Eigentlich müsste es heißen, der hässliche Maler und nicht der verrückte Maler, das haben wieder irgendwie Thiemessen und Renner beim Omnibus Verlag verbrochen, also ich hätte das im Leben nicht gekauft, genommen oder auch nur angepackt, weil ich kann gar, also.
Ja, das ist halt, der hat so wilde Professorenhaare, gell, grau, weiß, und hat er so einen blauen Anzug mit roter Krawatte an und dann hat er doch so einen Farbentableau, diese Mischpalette.
Da. Aber nur mit gelben Tönen. Von daher passt es eigentlich schon zum Titel, weil verrückt weiß man nicht, außer vielleicht die Haare, aber ne, der verrückte Maler und er malt mit gelb. Genau. Du hast ihn gerade, also ich habe ihn eher so als. Also ich finde, der sieht halt aus wie ein Banker vielleicht.
Ja,
also als Premierminister.
Ja. Nur weil der auch so einen Anzug immer trägt, ne? So, und der
okay, im Nachhinein wissen wir ja, der ist Geschäftsmann, von daher passt es eigentlich schon. Ja. Aber weißt du, woran der mich halt auch total erinnert, dieser Typ? Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie der Schauspieler Sam Lloyd.
Ja.
Kennst du Scrubs, die Anfänger?
Ja.
Diese Krankenhausserie.
Ja.
Und dieser schusselige Krankenhausanwalt. Ich finde, das ist voll der Typ.
Das stimmt so. Total. Richtig.
Also ich dieses Cover, das macht mich echt, das hat mich echt geschafft, dieses Cover. Und damit fängt es ja schon an.
Ja, dann du so. Genau. Und das ist schon das erste. Gehen wir jetzt rein in die.
Ja.
Also Tante Mathilda, Zorn ist groß. Und das ist ja im Hörspiel auch so. Man, es ist so geil, wie sie abgeht, diese Scheußlichkeit, diese
Kunstprobleme im Hause, Jonas.
Also irgendwie hat...
Der Haussegen hängt
aber
schief.
Aber sowas von. Und das Bild vielleicht auch. Also zumindest soll es ab von der Wand, weil Titus hat ein grottenhässliches Bild laut Tante Mathilda an die Wand gehängt. Und es gibt einen Riesenstreit. Und Justus kommt da eigentlich so mitten rein.
Ja, obwohl ich denke mir, also sie regt sich halt auf. Das Bild ist halt riesig, es ist gelb, da drauf sind Kühe an einem Bach und es ist in einem ollen Gammelrahmen irgendwie, wo ich mir denke, ja, aber wenigstens keine nackte Madonna mit irritiertem Blick.
Genau, wollte gerade sagen.
Also ich weiß, was will die Frau denn? Es ist wenigstens harmlos.
Ja, sie hat anscheinend einfach nur was gegen große Bilder. Ich meine, das ist, ich ja, meine, nicht das Motiv. Ich weiß, was gefällt Tante Mathilda? Hat die jemals irgendwie mal Kunst gehabt, die sie gut fand?
Ahaha, pass auf, sie sagt ja später, ob Titus ihre Aquarelle, die da vorher hingen, nicht stimmt. gefallen haben. Und da habe ich erst gedacht, vielleicht hat sie ja selber gemalt und es ist vielleicht ihre Kunst, die da an der Wand hing. Und sie empfindet das als persönlichen Angriff.
Das könnte ich ja noch Titus nachvollziehen. Halt,
ne, so ist vielleicht Kritik an ihr. Ja. Oder das, was ihr gefällt. Also er hat da einfach mal ihre Sachen abgenommen und dieses Ding da hingehängt. Und das in ihr Wohnzimmer.
Ja. Geht gar nicht.
Und wir erfahren auch, dass sie schon 30 Jahre verheiratet sind. Hätte ich ungefähr auch so geschätzt.
Ja, auf alle Fälle. Genau.
Auf jeden Fall, sie geht total ab und Titus ist ganz klein mit Hut. Und du hast schon gerade gesagt, Justus kommt halt rein, will sich aber irgendwie eigentlich nicht reinziehen lassen.
Aber das geht ja mal ganz schnell. Komm mal her.
Ja, er versucht ein bisschen zu vermitteln. Er findet das Bild übrigens auch nicht schön. Titus mag es aber. Mhm. Also das war jetzt nicht irgendwie, ich ärgere mal meine Frau, sondern dem hat es scheinbar wirklich irgendwie gefallen. Das ist Tante Mathilda aber total egal. Die gibt sich ja so hausdrachig und zickig und so. Und sie sagt, das Ding muss weg.
Ja, und dann fackeln sie auch nicht lange. Dann, also Titus ist zwar auch dann ein bisschen angesickt, ne, und sagt dann, na gut, da komm, dann tun wir das jetzt raus und Justus hilft ihm da, ne, und die bringen das in den
Ja,
Schuppen.
Aber also ich finde, sie schießt auch ziemlich übers Ziel hinaus, weil, also sie redet dann, sie macht Vergleiche mit, als nächstes hängst du mir hier Klodeckel irgendwie an die Wand und er bittet sie doch, nicht ordinär zu werden. Wo ich denke, oh, dünnes Eis, Titus, ganz dünnes Eis. Andererseits, sie argumentiert einfach komplett emotional.
Ja, total. Ist ja okay, wenn sie sagt, es gefällt ihr nicht, kannst du es bitte abhängen, ne? Aber sie geht halt echt steil wie Sau. Ja.
Ja, und irgendwie, jetzt tut mir das Bild schon fast ein bisschen leid. Und Titus auch. Ja. Und weil Justus ja auch sagt, Mann, das ist aber schrottig und so.
Ja.
Aber auf jeden Fall nehmen die beiden Männer es halt ab und bringen es in den Schuppen aus ihren Augen.
Ja, genau. Also bloß weg. Und da muss es erstmal im Schuppen bleiben. Und Justus geht aber auch gar nicht zurück nach Hause, sondern der schläft in der Zentrale.
Ja, der will da irgendwie, also wenn die sich da streiten, hat er keinen Bock. Finde ich aber auch interessant. Also ich meine, abgesehen davon, also er bleibt in der Zentrale. Das hatten wir noch nie, dass er da, glaube ich, übernachtet hat. So.
Zumindest nicht so, dass wir dann richtig mitgenommen waren, so, also dahin, ne? Also dass er wirklich sagt, okay, ich mache mir da jetzt eine Suppe warm und ich putze mir meine Zähne mit Mineralwasser und ich schlafe da jetzt.
Und eigentlich ist es auch eine besondere Situation, weil nicht nur, dass er da übernachtet und sich selber was zu essen macht, das, ne? Aber Peter und Bob sind nicht da, die sind auf irgendeinem Lehrgang. Er ist also, ne, er ist alleine. Auch Lys geht nicht ans Telefon. Da wissen wir zu dem Zeitpunkt, die haben schon eine engere Verbindung und er möchte gerne mit irgendwem reden. Und das ist eher auch ungewöhnlich, ne? Dass er sich einsam fühlt. Das kenne ich von Justus eigentlich nicht.
Das stimmt.
Der hat eigentlich, dachte ich, immer irgendwas zu tun und ist mit irgendwas beschäftigt.
Ja, genau. Nee, und da ist er aber so ein bisschen so auf sich zurückgeworfen und es ist Vollmond, das wissen wir. Er träumt bei Vollmond wirr. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also da bin ich auch voll bei Justus. Ich bin auch so ein, ich kann bei Vollmond schlecht oder habe da Albträume und träume da richtig krassen Scheiß. Und er wacht dann 2 Uhr, also so gegen 2 Uhr auf und bemerkt, dass da 2 Gestalten über den Schrottplatz huschen. Also was er erst gar nicht so richtig einordnen kann, weil er noch aus seinem Traum kommt, aber dann sieht er, dass die sich im Schuppen zu schaffen machen und dabei stößt er aber die Bohnen um und fasst da rein und will die noch schnell kriegen, aber keine Chance, die entkommen und sind weg.
Ja.
Ganz schön viel fürs erste Kapitel, finde ich.
Finde ich auch. Also eigentlich ein ganz, auch ich finde den Einstieg auf jeden Fall.
Der ist gut.
Ganz gut, der nimmt mich schon irgendwie mit. Und übrigens im Hörspiel ist es ähnlich, also es geht halt auch mit Tante Mathildas Zorn los und einem kleinen Titus, der dann sagt, ja gut, dann bringe ich das Bild halt weg. Interessant übrigens, das erste Mal, also es bellt die ganze Zeit ein Hund.
Mhm. Ja.
Nur mal so, ich werde wahrscheinlich noch 5-mal heute sagen, der Hund bellt. Und da gibt es zum Beispiel diese Einsamkeitsmomente nicht. Also Liz wird gar nicht erwähnt und auch dieser wirre Traum nicht, sondern da geht's direkt an den, wir springen direkt an den nächsten Tag. Danke schon mal an dieser Stelle an André Minninger. Auch das werde ich heute vielleicht öfter sagen.
Mit Augenzwinkern.
Nee, nein, ein
echtes Danke.
Ja, oh, ein echtes Danke ein, schon mal an dieser
ein
Stelle.
Ein Lob an André. Ja, weil er Sachen also rauskickt, die hätte echt nicht sein müssen.
Ja, es geht nämlich nochmal, also dieser seltsame Traum, den Justus hat, da geht es ja auch im zweiten Kapitel noch irgendwie weiter. Du hast es auch gerade mit Vollmondnächten betitelt, so nennt's Peter am nächsten Tag auch, hattest du wieder irgendwie so komische Träume. Und da denke ich halt auch an das Geheimnis der Särge, ja. Da hat es Justus halt auch schon gehabt oder die sind danach, ich weiß nicht, auf jeden Fall in den Geschichten scheinbar von Frau Henkel-Weithofer träumt Justus immer komische Sachen. Mhm. Ich weiß noch, ich habe da extra nochmal nachgeguckt, bei dem Geheimnis der Särge hat er so einen komischen Albtraum mit einem Lügendetektor,
ja, genau.
den ich da nicht verstanden habe. Und hier bin ich auch, also es ist ein Stilmittel scheinbar, weil wenn es mehr als einmal auftaucht, können wir es als Stilmittel bezeichnen. Ich finde es aber eher seltsam und verstehe es noch nicht.
Nee, also es macht auch nicht so richtig, also ich glaube, später kommt das glaube ich nochmal, oder? Dass er nochmal so eine Art Traum hat. Ich habe es mir aufgeschrieben in den Notizen, aber du hast es ja bestimmt auch. Ja, auf jeden Fall am nächsten Tag kommen dann Peter und Bob in die Zentrale und da sagt dann Justus auch, dass da jemand versucht hat, in den Schuppen zu kommen und sagt das auch Titus. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz niedlich, also dass Titus Auftraggeber ist und auch die Karte bekommt und auch er dann die Karte quasi vorliest. Und die drei beauftragt dann doch mal zu gucken, was hat das vielleicht mit dem Bild zu tun, weil das war ja nun ein ganz schöner Zufall. Sie bringen das Bild in den Schuppen, dann kommen welche und wollen in den Schuppen. Ne? Also liegt die Vermutung jetzt teilweise schon nahe, dass das irgendwas mit diesem scheußlichen Bild zu tun haben könnte.
Genau. Und im Buch ist es dann so, dass sie haben schon wieder Hunger und Tante Mathilda lädt zum mittaglichen Bohneneintopf ein. Also es geht hier sehr oft auch um Bohnen. Und irgendwie dieses Essen ist auch irgendwie eigenartig. Da wird auch irgendwie rumgezickt. Ah, geht's nochmal um das Bild? Aber es geht halt auch irgendwie, haben sie jetzt einen Fall oder reden sie über Mathe?
Ja.
Weil sie noch Hausaufgaben für die Schule haben. Sie müssen sich vorbereiten. Deshalb heißt das Kapitel auch, Pythagoras hat immer recht. Und Justus bestimmt dann, dass sie nachts diesen Schuppen observieren. Das findet Bob aber doof und sagt irgendwie, weiß ich, also irgendwie, dann lässt er noch so eine Bemerkung über Einbrecher fallen, die außer Justus aber keiner verstehe ich aber auch irgendwie nicht. Also
ja,
es ist so ein.
Es ist merkwürdig.
Ja, auch da, danke, André Minninger, Abendessen einfach, Mittagessen einfach weggekürzt. Dafür bei Einbruchsspuren noch wieder Hund bellen lassen. Also deshalb glaube ich halt, wir haben ja schon mal überlegt, haben die einen Hund, wohnt der auf dem Schrottplatz? Aber da der nie irgendwie mal erwähnt wird, muss der wohl einem Nachbarn gehören, weil sonst hätte der Köter ja auch vielleicht nachts die Einbrecher gestellt.
Richtig. Nee, das wird ein Nachbarhund sein und die Hühner, die haben sie halt noch nicht abgerichtet, da mal die Einbrecher mal zu zerpicken.
Ich glaube, da brauchst du Gänse.
Ja, das wäre geil.
Hühner.
Oh ja, so ein Mob Gänse, die dann auf dem Schrottplatz einfach da losgelassen werden nachts. Auch geil, lass die Gänse frei. Das ist geil.
Und ich glaube, die würden schon den Einbrecher durchaus in die Flucht
schlagen. Da würde ich aber auch rückwärts wieder über den Zaun machen. Genau, also so, Geometriearbeit, die sie da irgendwie schreiben müssen, wo es da drum geht, alles irgendwie merkwürdig und mag ich nicht sowas. Ich meine, es ist okay, wenn mal Schule vorkommt und so und die müssen mal was machen, ja, okay, es sind Jugendliche, ne, aber oh, das kann für mich von mir aus raus, ich weiß nicht, aber da ist vielleicht mein Erwachsenen-Ich einfach, das dann sagt,
nein.
So, aber
mich nicht, also weder mein Kinder-Ich noch mein Erwachsenen-Ich springen da drauf
oder?
An und
also,
ich denke mir, das brauche ich nicht, zumal wenn wir das jetzt nochmal, also das ist so prominent, dass ich eigentlich erwarte, dass da irgendwas noch kommt.
Ja.
Kommt aber nicht. Oder ich bin doof. Aber also dafür, dass es so prominent ist, dann wird es nicht aufgelöst, das gefällt mir halt nicht.
Nee, das ist einfach nur
andererseits ist es auch das Leben.
Mhm.
Oft sind ja bei uns im Leben auch Sachen, die vorkommen und dann findet es nicht wie in einem Roman oder einer Serie irgendwie später nochmal, ne? Das hat man absichtlich gemacht, damit man da noch einen Rückgriff machen kann.
Nee, das stimmt.
Aber so, ich brauch's nicht.
Nee. Also auch ganz gut, wie gesagt, Herr Minninger, gell? Also ich bin da dabei, voller Lobesworte, dass er das eben auch einfach rausgekickt hat, ist eigentlich unsinnig. Ja, der Kamelhaarmantel tritt auf, Herr Kamelhaarmann im Mantel. So, das ist schön, das war ja dein Intro.
Mhm. Vorher lernen wir aber noch kurz die Freundin kennen, die kommen nämlich vorbei, aber die Jungs sind so intensiv beim Lernen, dass die Mädels sagen, wir gehen wieder, weil gegen Pythagoras scheinen wir ja keine Chance zu haben.
Lissu.
Und dann halten sie nachts, ja. Und sie halten nachts wieder wach, es kommt aber keiner. Ja,
genau. Schlafen dann immer wieder auch ein, gell? Also die pennen halt regelmäßig, jeder, der dran ist, pennt auch ein bei seiner Schicht. Dann gehen sie wieder zur Schule, dann wieder zum Schrottplatz. Und dann kommt ein alter Buick auf den Schrottplatz gefahren und da steigt ein Mann aus, glatzköpfig, mit Kamelhaarmantel an.
So, und jetzt für alle, die nicht mehr so in der Mode von vor 30, 40 Jahren drinstecken. Also, früher war, also Kamelhaarmantel, das ist Kamelhaarmäntel trugen eigentlich immer nur Leute, die es sich leisten konnten, denn das ist auch ein Synonym für einen sehr teuren Mantel. Und jetzt muss ich ein bisschen was über die Haare von Kamelen sagen, für den Fall des Sus. Also so, nicht, also, es ist halt nicht so das Allgemeinwissen, aber es ist halt so, dass die Haare von Kamelen weder geschoren werden, noch ausgekämmt werden, sondern im Frühjahr fallen die einfach büschelweise aus. So, und im textilen Bereich findet fast ausschließlich dieses ganz wertvolle, leichte, gut verspinnbare Flaumhaar Verwendung. Also da ist ganz bisschen Flaumhaar drin bei den Kamelen. Und das bedingt halt auch diese Seltenheit dieses Materials, auch die Weichheit und die Feinheit. Und oft wurde das dann in Kombination mit Schurwolle vermischt und dann verarbeitet. Von daher, also das ist, hat halt erstmal so eine Karamellfarbe, damit ihr euch mal auch eine Vorstellung macht von der Farbe. Also so Gold, Karamell, so in die Richtung geht das. Also auf jeden Fall, wer sowas trägt, hat ordentlich Geld, weil so Mäntel haben halt richtig Asche gekostet früher.
Und das ist ja eben auch
trägt man heute
eine
nicht
Type,
mehr.
Ne? Also der kommt dann auch hin, da fällt es da halt auch einfach auf, ne? Und die sagen dann auch, dass auch der Kopf irgendwie viel, also gewaltiger Kopf, also der muss wohl auch riesig sein, ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie wichtig. Und er kommt aber hin und will das Bild. Also er sagt halt wirklich irgendwie, gibt es hier ein gelbes Bild mit das und dem drauf. Also es geht ein.
Er sucht ein Landschaftsbild. Aha, sucht er wirklich auch ein gelbes Bild?
Weiß ich nicht. Ja, vielleicht also guckt er erstmal nach dem Landschaftsbild, aber Justus denkt schon gleich an dieses Bild.
Klar.
Justus vertröstet ihn aber, dass er sagt, nee, hier, ich bin nicht für den Verkauf zuständig. Mein Onkel ist morgen wieder da und ja, dann komme ich übermorgen wieder und aber sie sehen, warte mal, die Jungs sehen sich dann das Bild an, ne? Also der geht dann wieder, ne? Und die gehen jetzt nochmal rein. Justus und Bob, Peter und Bob kennen ja das Bild noch nicht. Und da gucken die sich das nochmal an.
Genau, und so ist es auch im Hörspiel. Sie blödeln ein bisschen über den Kunden und das Bild und den Mantel und dann gehen sie auch zum Schuppen und gucken sich dieses Bild an. Und auch Bob findet es nicht gut. Jetzt muss ich mal kurz für gelbe Bilder einmal kurz in die Bresche springen. Also, ich weiß ja jetzt nicht, ich finde Gelb eigentlich ganz schön. Und wenn man jetzt heute, wie gesagt, wir sind über 30 Jahre, über 30 Jahre nach der Buchveröffentlichung jetzt hier. Also, man kann ja heute alles googeln. Und wenn du heute nach gelben Bildern googelst, dann findest du ganz viel zu Dekozwecken. Und ich finde ganz schöne Sachen. Mhm. So. Und Gelb zum Beispiel, beim Stichwort Gelb findet man halt auch, dass der 20. Juni seit 2005 der Yellow Day ist im Internet. Und zwar gilt der als fröhlichster Tag des Jahres. Mhm. Und der Gegensatz dazu ist der Blue Monday. Das ist nämlich der traurigste Tag im Jahr. Das ist immer der dritte Montag im Januar.
Oh, ja, das kann ich verstehen. Ne,
Also Gelb hat schon ein Synonym für Fröhlichkeit. Und gut, früher haben wir auch gesagt für Falschheit.
Na, Gelb ist auch so Neid, ne? Genau.
Genau, aber wenn wir in die Kunstgeschichte zum Beispiel schauen und Vincent van Gogh anschauen, der hatte halt eine Schwäche oder auch eine Leidenschaft für Gelb, was wir in seinen Bildern ja heute noch sehen. Also in den Sonnenblumen zum Beispiel oder diese berühmte Kaffeeterrasse am Abend, die hat so einen goldgelben Baldachin. Dann gibt's diese gelben Höfe rund um die Sterne und den Mond in der Sternennacht. Ich trage übrigens ein T-Shirt, was daran angelehnt ist.
Ja.
Was mir Jenny geschenkt hat und mitgebracht hat. Und es wird von ihm erzählt, dass er die Farbe sogar getrunken haben soll, um sich, um die Farbe noch besser reflektieren zu können. Und also er mochte wirklich Gelb, er hat sich in die Farbe Gelb halt auch verliebt, als er in Arles war, in Frankreich, weil er das Licht da so mochte. Das ist so ein ganz besonderes gelbes Licht. Er ist auch in ein gelbes Haus damals in Arles gezogen, aber in diesem Haus war er sehr, sehr einsam. Mhm. Und niemand wollte so recht bei ihm wohnen und bei ihm bleiben und so. Also auch Malerfreunde, die zwischendurch da mal gewohnt haben, zum Beispiel Gauguin, ist irgendwann auch wieder gegangen, weil irgendwie wurde es ihm halt ein bisschen anstrengend mit dem Vincent. Und Vincent van Gogh war schwermütig, war stark depressiv und Der hat halt in der Zeit zum Beispiel zum Trost auch sehr viel Absinth getrunken. Mhm. Und Absinth damals hat Halluzinationen hervorgerufen. Und seine Gemälde und die Farben, mit denen der gearbeitet hat, haben zu der Zeit auch noch Blei enthalten. Und wenn er das
auch noch getrunken hat, oh.
Richtig. Und Blei zum Beispiel kann Epilepsie auslösen. Dann hat er einen Arzt gehabt, der hat ihm digitales Purpurea verschrieben. Das ist roter Fingerhut. Wird als in der Medizin eingesetzt und hilft zum Beispiel gegen Herzversagen, Epilepsie, Neurosyphilis, was man also haben kann. Hat aber manchmal auch eine Augenveränderung zur Folge, die Xanthopsie, was wieder die Farbwahrnehmung ändern kann und alles in einen gelblichen Farbton taucht. Also, ne, da war sehr viel im Spiel bei diesem Mann, von dem wir halt hauptsächlich wissen, dass er sich das halbe Ohr abgeschnitten hat. Also der war halt sehr getrieben, der war sehr einsam, der war sehr depressiv, aber auch genial in dem, was er gemalt hat. Aber gelb einfach, ne, wenn ihr euch mal ein paar coole Bilder angucken wollt, guckt mal ein bisschen bei Vincent.
Ist halt auch ein verrückter Maler.
Auch ein verrückter Maler? Da passt es sogar noch.
Absolut. Noch wer weiß, vielleicht besser. Hat auch die Frau Henkel-Weithofer sich da auch gerade mit dem Gelb und so, also wenn du das jetzt so erzählst, dann wird sie wohl sehr also unterstelle ich ihr jetzt einfach, ohne dass ich es weiß, fänd ich cool, ehrlich gesagt, wenn sie da den Van Gogh so ein bisschen, ohne dass es jetzt wirklich plakativ da reingepröselt hat. Stimmt. Aber wenn man das jetzt so mal so hört, dann ist diese gelbe Nuance dann wahrscheinlich dann doch dann auch auf Van Gogh zurückzuführen.
Mann, haben die einfach alle keine Ahnung, bis auf Titus, der weiß halt, was er da hatte vielleicht. Richtig. Naja, auf jeden Fall.
Und die anderen wollen ja auch was, weil der Kamelhaarmantel ist ja jetzt auf einmal an dem Bild interessiert, wahrscheinlich. Also Justus vermutet das zumindest gleich und da muss ja irgendwas an diesem Bild dran sein.
Genau, und sie holen sich das Bild jetzt erstmal raus und gucken mal an der Sonne. Das ist ja schon mal gut, wenn man einfach bei ein bisschen mehr Licht guckt. Ich weiß, wovon ich rede, mittlerweile brauche ich auch beim Angucken von Dingen ein bisschen mehr Licht.
Aber manchmal sieht man ja auch dann nochmal was man sonst vielleicht übersehen hätte. Wir sind jetzt im vierten Kapitel, ist das richtig? Wie gewonnen, so zerronnen?
Wir gucken noch auf das Bild und Bob sieht eine Signatur und der sieht AW2004. Und Peter lacht noch und Bob konsterniert, findet das aber nicht so wirklich witzig. Naja, Andy Warhol ist es wohl nicht, obwohl das würde ja. Ich find's gut. Ja. So. Also auch ein berühmter Maler, ein berühmter Künstler. Aber irgendwie hat Bob auch scheiß Laune. Der ist irgendwie sehr, sehr, sehr angezickt und
haben sie dann auch überlegt, wegen 2004, ob das auf die Zukunft hinweisen soll?
Überlegen sie auch noch. Vielleicht malt Andy Warhol dieses Bild 2004, wir haben aber 1993. In der Zukunft gelb, keine Ahnung. Fakt ist, Bob hat scheiß Laune und Peter meint auch so ein bisschen Küchenpsychologe wie ich, ne? Also das könnte ja jetzt entweder an Pythagoras, sprich an dieser ganzen Mathe-Kram-Geschichte für die Schule liegen oder vielleicht an Elizabeth, man weiß es nicht. Also sie nehmen in dem Moment dann aber auch das Bild auseinander sogar.
Ja.
Und erkennen dann, dass auf der Leinwand noch was anderes ist. Da sind Zeichen, Linien, Buchstaben, irgendwas mit schwarzer und roter Tinte. Die leuchten es von hinten ab. Und Bob zeichnet den ganzen Sumsums da auch irgendwie noch ab, ist dann aber so schlecht gelaunt, dass er abhaut. Das
geht, ja. Ungewöhnlich auch. Also sowas, sonst kennen wir ihn sonst nur so mies gelaunt im Musik des Teufels.
Doch, ich finde, Bob ist schon eher, also wenn es eine Zicke gibt, ist eigentlich eher Bob die Zicke,
oder? Naja gut, Peter manchmal, wenn er halt keinen Bock auf den Fall hat, gell, wenn es ihm dann doch auch zu brenzlig wird, stimmt. Ist aber auch sehr energisch dann immer, aber nicht so zickig. Also wenn, dann ist Bob immer eher so der so ein bisschen auch wirklich pisst ist, also so, ne?
Ja, ich würde sagen, von der Rangliste Bob ziemlich weit oben, dann kommt Justus und dann irgendwie erst Peter. Ja. Im Hörspiel ist es übrigens ähnlich, auch da nehmen sie das Bild auseinander und finden darunter auch halt Zahlen, Linien, Buchstaben. Merkt euch das mal, ob es nachher noch kommt.
Aber es ist gut, weil ich denke gerade wieder an die Eiger-Rasch-Zeichnung da, in diese Details, was du da im Buch eben hattest. Da sieht man nämlich schön diesen Ausschnitt, ne, wo da doch diese Zeichen und so da sind. Was ja ziemlich cool ist, wenn da irgendwelche versteckten Zeichen auf Bildern sind.
Und das finde ich ja eigentlich schon ganz cool, wenn das da drin drunter hin ist und so. Und deshalb da irgendwie ein komisches gelbes Bild drüber zu malen.
Das wäre nicht das erste
Mal. Wir haben solche Sachen, wir sind ja versiert, ne? Wir wissen ja, worauf wir achten
müssen.
Und schwuppdiwuppdi sind wir halt jetzt im vierten Kapitel.
Wie gewonnen, so zerronnen. So, Justus und Peter, also Bob ist ja abgezischt, Justus und Peter bleiben in der Zentrale und schieben Wache und wollen natürlich gucken, kommt da heute Abend wieder einer in den Schuppen, um dieses Bild zu klauen. Und dann kommt natürlich einer und dann heißt es aber schnell, ohne den schnappe ich mir, ja, wird rausgerannt und sie überwältigen einen Jungen, nämlich, also Peter erkennt den wohl gleich, ne? Mhm. Und es ist der, Achtung, im Buch Alex Hamilton, im Hörspiel Axel. Warum das?
Ich glaube, das switcht aber auch ein paar Mal hin und her. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt heißt er auch im Hörspiel noch Alex.
Echt, ja? Haben die das da?
Ja, ich bin mir sehr unsicher. Ich wollte aber auch das Hörspiel jetzt nicht noch dreimal hintereinander hören. Ja. Aber ich kenne halt dieses Problem. Ich vertue mich auch gerne mit Alex und Axel. Ja. Da übrigens noch mal kurzer Verweis, dieses Hörspiel von TKKG, was ich dauernd höre, da gibt's auch einen in diesem Ferienlager, der da für das Entertainment und so zuständig ist und der heißt Axel Schweiß.
No, nein.
Ja, ja.
Claire Grube macht auch alle, mit.
Reiner Zufall. So ungefähr. Nein, er weiß auch, dass es sehr lustig ist und dass alle noch mal lachen sollen und so. Andererseits denke ich, beschwer dich doch bei deinen Eltern.
Ja.
Also, ne, da müssen wir so hin. Also ich finde aber, was findest du besser?
Alex.
Axel oder Alex?
Ich bin auch bei Alex. Ich bin im Buch, weil ich mir auch dachte, ich habe dann das Hörspiel gehört und dachte, ja, es ist auf einmal Axel. Und dann habe ich nochmal gelesen, es hieß ja im Buch auch Axel. Ich habe immer Alex gelesen, weil kann ja manchmal sein, weil ist erster und letzter Buchstabe, ne? Dann kannst du ja auch Alex und Axel lesen. Nee, kannst du nicht, ist egal. Auf jeden Fall.
Aber ich verdrehe das halt auch also, immer. Ja. Und ich finde aber auch Alex sympathischer als Axel.
Ich finde es ja noch gut, wenn man ihn Axel nennt, okay, weil sie in Amerika sind, gell? Geht das auch noch klar? Hätten sie ihn im Hörspiel jetzt Axel genannt, hätte ich sie gefragt, ob sie Lack gesoffen haben. Ja, also das bin ich, oder gelbe Farbe, hui. Weil das ist schon okay, dass sie ihn im Hörspiel tatsächlich Axel nennen und das finde ich auch okay, das geht auch noch, ne? Also Axel hätte da jetzt nicht gepasst, ne?
Nein.
So. Aber wir hatten ja auch schon einen Michael, ne, so statt Michael und so, ne, aber egal, geschenkt. Auf jeden Fall ist es der Alex im Buch, ja, also im Buch werden wir auch weiterhin Alex sagen, Hamilton, den sie wohl auch aus der Schule kennen und dessen Vater
der ist ein bisschen älter.
Einen Truckstore besitzt. Und der muss auch letzte Nacht schon da gewesen sein, weil, ich weiß nicht, hat das Justus da schon erkannt? Nee, hat er, glaube ich, nicht, weil der eine bestimmte Rennart hat. Der hat den an seinem
Das
kommt aber später, ne? Ja.
Nee, das kommt erst, wenn der Überfall kommt.
Aber die vermuten
kommt.
Trotzdem, dass er schon auch mit da gewesen sein muss. Und er sagte, ja, er ist aber auch Privatdetektiv. Und was wollen Sie jetzt hier von ihm? Und er ist beauftragt worden, irgendwie da was zu untersuchen und bla und blub. Und noch während Sie ihn irgendwie festhalten, haben Sie ihn da auch schon mit in die Zentrale genommen? Ja. Ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe mich ganz schnell beeilt. Weil er flüchtet doch dann, aber er flüchtet dann vom Schrottplatz nicht aus der Zentrale, sondern, oder haben sie ihn da?
Ich glaube, sie sind noch draußen.
Sind sie draußen, ne? Aber auf jeden Fall so schnell, wie sie können sie gar nicht gucken, ist er wieder weg. So viel kriegen sie von ihm jetzt auch nicht
Experten.
Raus.
Nee, also, ne, so richtig macht ihm das auch nicht zu schaffen, dass sie irgendwie sagen, wir rufen die Polizei.
Ja. Mach doch.
Naja, auf jeden Fall war das halt so die Erlebnisse der Nacht. Genau, im Hörspiel auch so.
Ja.
Da bellt wieder ein Hund.
Hasso von nebenan.
Genau, am nächsten Tag kommt wieder der Kamelhaar-Mantelmann und kauft das gelbe Bild für immerhin $350.
Wissen wir, wie viel Onkel Titus dafür bezahlte? $170? Sie hat sich doch auch über den Preis auch aufgeregt, glaube ich. Gell?
Ja.
Du hast da $170 dafür ausgegeben. Also er hat jetzt auf jeden Fall einen guten Gewinn gemacht. Das dürfte sie
finde
ein bisschen
besänftigen. Finde ich auch, vor allem, wo sie sonst irgendwie alles immer für 5 oder für $10 verkaufen.
Hier, du hast
also irgendwie Papageien Papageien und Koffer und so. Also finde ich $350, ich glaube, für die Zeit, also das ist schon
gut. Und sie folgen ihm jetzt natürlich, logischerweise, ja, also wenn nicht, dann wären sie keine guten Detektive. Und jetzt wird es ein bisschen weird. Also sie fahren jetzt dem Kamelhaar-Mantelmann hinterher. Wow, dreimal hintereinander am frühen Morgen geht nicht. Und Justus erzählt eine komische Geschichte. Danke, dass du auch so reagierst. Also Katrin fuchtelt wild mit den Armen. Justus erzählt irgendeine Geschichte von einem Mann, der auf ein Bild geguckt hat, wo irgendwie Bäume zu sehen gewesen sind. Und dann guckt am nächsten Tag und da waren irgendwie ein paar Bäume abgeholzt und dann war irgendwo ein gelber Punkt da. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, was er mal geträumt hat in seinem Wirrwarr.
Nee, ich glaube, der ist rot, der Punkt.
Ach, der ist rot, ja.
Also
der ist rot,
es werden auf jeden Fall immer weniger Bäume und die Geschichte wird auch nicht zu Ende erzählt.
Was? Ja, also das ist total wirr. Also wirr.
Und wie gesagt, da es gibt doch auch diese Geschichte, also in den Särgen, in dem Geheimnis der Särge, da erzählt Justus auch so eine seltsame Geschichte, die wird dann irgendwie noch Alfred Hitchcock zugeschrieben.
Ja.
Und da geht es doch um Kanarienvögel und einen Lügendetektor und das wird aber auch nicht aufgelöst. Nee. Also das erinnert mich so ein bisschen daran. Auf jeden Fall sind sie dann, er kann die Geschichte auch gar nicht zu Ende erzählen, sie sind halt in Los Angeles irgendwann angekommen und der Mann fährt zu Safer Security Limited.
Ja. Ja, erstmal soweit so gut. Ne? Also irgendeine Firma ist das Ziel und dann sind wir auch erstmal in dem Kapitel weg. So, jetzt kommt ein Kapitelname, den ich eigentlich ganz ansprechend finde, wenn der Bobs Alleingang heißt, wo ich denke, na, dann lass den mal gehen, mal gucken, ob er eine drüber kriegt. Ja, so, das sind immer so Momente, wo der Haschemitenfürst eigentlich winkt, ja, und zumindest irgendwas passieren könnte. Und wir erfahren, dass Bob Kontaktlinsen trägt. Das ist ja schon die Zeit, wo er die Brille abgelegt hat und steigt aber aus, um auf dem Schild noch mehr zu lesen zu können. Also scheinen die Kontaktlinsen nicht allzu scharf zu sein oder das Schild ist zu klein. Und er kriegt halt raus, dass es eine Tresorenfirma ist, also die Tresore herstellen von einem John Ashley Senior. Und dann sehen Peter und Justus aus dem Auto raus, wie Bob da einfach alleine reingeht und verschwindet.
Voll der Skandal. Andererseits, weißt du, wenn es Justus wäre, der sich das Schild angeguckt hätte und der reingegangen wäre, dann wäre das einfach normale Recherchearbeit. Also ich finde es
Hammer, also Justus echauffiert sich ja da richtig drüber. Das wird er mir noch, also das muss ich ihm noch die Leviten lesen, ne? Also das geht ja gar nicht, da geht er einfach da alleine rein, ohne dass Herr Justus das befohlen hat. Und kommt dann irgendwie, also sie machen sich ja schon, also kommt er ewig nicht wieder, glaube ich, und machen sich dann irgendwann doch schon ein bisschen Sorgen, was der da jetzt da drinnen macht. Und kommt dann mit Kamelhaar und einem anderen Mann wieder raus.
Anzugman. Mit hellem Haarkranz. Und ich denke, ist das unser Coverboy?
Das ist unser Coverboy. Ja, genau. Jawohl. Genau, mit hellem Haarkranz und Anzug kommt er raus und dann Kamelhaar trägt das Bild dann rein, wo sie sich dann auch echauffieren und sagen, ja, Chef musste sein, ne? Weil der im Anzug sieht ja doch sehr aus, als wäre es der Chef vom Kamelhaarmantel. Und die tragen das Bild ins Haus und dann Bob kommt irgendwie zurück, aber geht nicht zu den Jungs, sondern die, ne, es ist ja gut, dass sie sagen, okay, wir kennen uns nicht, er geht ein Stück weiter, die gehen ihm dann nach. Dann wollen sie es besprechen und gehen erstmal Hot Dogs essen.
Das finde ich ja gut. Also man kann ja also immer mal Hotdogs essen. Ja. Ich finde Hotdogs echt. Ich könnte auch schon einen essen. Und währenddessen berichtet Bob halt, dass es die, er war in den Bürogebäuden drin und da hängen noch viel mehr von diesen gelben Schinken, also diese gelben Bilder überall, alles zugepflastert. Und er berichtet, dass man da halt Tresore anfertigen und kaufen kann. Und jetzt, ihr müsst euch vorstellen, es ist halt noch die Zeit, wo nicht jeder sofort ein Smartphone hatte und sofort alles googeln und nachgucken konnte. Wie macht Justus das? Der ruft Lys an.
Ja. Sehr gute Idee, ne? Weil Lys, die ist ja Schauspielerin und die hatte mal irgendwie einen Freund, Bekannten oder so, der wahrscheinlich vielleicht was über diese Firma wissen könnte, ja? Also
weil der war halt in der Tresorbranche, was man halt so für bekannt hat.
Für die Bankenschutzbehörde.
Ja, genau. Also, und dann sagt er, pass auf, krieg doch mal was raus über diese Firma. Ich rufe in 10 Minuten übrigens wieder an.
Ja, sieh mal zu, dass du das den schnell erreichst, gell? Weil dir geht ja auch sofort schnell ins Telefon, ne? Aber ich finde es ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, also man merkt halt über das Telefonat auch, dass das Justus Lys halt schon auch sehr mag und dass sie, glaube ich, gerade so am Anbandeln sind. Ich glaube, so richtig zusammen sind sie noch nicht. Aber ich glaube, man merkt eben, dass auch die Lys irgendwie sehr an Justus interessiert ist und auch er immer da sehr aufgeregt Herzklopfen und sowas auch hat, wenn er mit ihr telefoniert. Finde ich ganz süß. Ich finde es recht niedlich, dezent eingesetzt, muss ich sagen.
Das stimmt. Also es ist nicht so
schmalzig, wo ich denke, das fand ich schon bei Brittany ein bisschen.
Ja, obwohl ich komme da später nochmal drauf zurück. Ja. Also jetzt, also telefonieren ist okay. Mhm. Und sich wünschen, sie würde ans Telefon gehen, alleine in der Zentrale ist auch noch okay. Ja. Ich werde zu späterem Zeitpunkt nochmal darauf zurückkommen, ab wann ich es irgendwie finde. Aber
jetzt
gut.
An der Stelle geht es tatsächlich noch. Und auf jeden Fall bekommt sie ruft dann zurück, ne? Und der John Ashley hat zwei Söhne, also das ist dieser Besitzer, ne? John Ashley Senior, hat zwei Söhne, ist im Ruhestand und die Söhne heißen William und Bert. Bert ist aber nach Europa gegangen und William hat sehr widerwillig die Firma wohl übernommen. Er malt wohl lieber, als dass er die Firma leiten möchte.
Genau, und heute mittlerweile, also die machen wohl gute und preiswerte Safes seit über 30 Jahren. Und so ist es aber, dass eigentlich, genau, Bert ist weg, hast du gerade gesagt. William ist noch da, der wollte die Firma eigentlich immer loswerden. Aber Daddy hat per Testament verfügt, das Ding muss in der Familie bleiben. Und ich denke, Scheißdruck, ne? Habe ich so als Kind nicht verstanden. Heute kann ich das schon nachvollziehen, wenn die äußeren Umstände einem Druck machen. Mist, Mist, Mist.
Ja, wenn du eigentlich was anderes machen möchtest, ne? Aber irgendwie bist du doch gezwungen, das noch zu behalten, ne? Genau.
Im Hörspiel ist es wohl so, dass es wohl in der Branche auch, da wird wohl gemunkelt, dass William auch verkaufen will, aber das darf er ja laut Testament nicht. Da frage ich mich dann aber auch an der Stelle, kannst du wirklich testamentarisch verfügen, dass du sowas nicht verkaufen darfst, wenn es deins ist? Also in Amerika geht ja sehr viel, aber da wäre ich vielleicht, ich meine, es passt gut zum Plot. Ja. Wir nehmen das einfach mal hin, dass da sozusagen die Bedingung dran gekoppelt ist, du darfst nicht verkaufen.
Ja, aber es wäre mal spannend zu wissen, wie die Rechtslage da wirklich ist. Also wenn sich da jemand auskennt oder jemand Lust hat, mal zu recherchieren, sagt uns mal Bescheid, ob das irgendwie wirklich nicht geht, also dass man das wirklich testamentarisch und vielleicht auch in Deutschland, mich würde das auch tatsächlich hier interessieren, wie das in Deutschland geregelt ist, was ein Testament für eine Macht hat, wenn ich dann aber letztendlich sage, naja, was ist doch meine Sache, was ich mache. Eben. Ne?
Also ich habe das schon so verstanden, dass William halt der Besitzer ist und ich glaube, Papa ist auch schon tot mittlerweile.
Das könnte sein,
deshalb Testament.
Ja, klar, deshalb Testament.
Der muss
ja,
so. Richtig. Also auf jeden Fall sind wir da halt gerade auf so einem etwas justiziablen Weg. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mehr über diese Firma.
Ja.
Und und dann sind sie auf dem Rückweg mittlerweile wieder nach Rocky Beach, stehen im Megastau und Bob erzählt noch, er habe sich da halt ein bisschen umgesehen und also deshalb, er ist reingegangen, hat sich umgeguckt und dann hat er halt die Version erzählt, er bräuchte ein Geburtstagsgeschenk für seinen Daddy. Der hat eine Münzsammlung und da hat er so ein bisschen vor sich hin improvisiert. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Move, denke ich.
Fand ich auch. Das ist ja wie so ein bisschen hier, ich komme hier von Flower Power, Malibu und so. Also er lässt sich ja immer mal irgendwas Cooles einfallen.
Ja?
Der Bob, ne? Also wenn er da irgendwo mal hingeht, finde ich eigentlich ziemlich, da hat er immer ein helles Köpfchen, ne? Dass er da wirklich da, ja, sich einfach was einfallen lässt. Fand ich auch schön, schöner Move. Ne? Und dann ist auch keine Rede mehr davon, dass Justus sagt, na, du hast es aber jetzt nicht. Ne? Also er kriegt da seine Standpauke auch gar nicht. Ne?
Ja, und dann überlegen sie noch, dass sie jetzt eigentlich ja nur noch Onkel Titus jetzt da nochmal hinkarren müssen.
Genau,
und das ist so die Idee, wie es jetzt so weitergeht.
Richtig. Sie kommen dann wieder zurück zum Schrottplatz und in Kapitel 7 werden wir begrüßt mit einem Fiesling am Telefon und Lys wartet bereits auf dem Schrottplatz und sie hat wohl einen Drohanruf bekommen und dass jemand sagt, die sollen sich irgendwie da raushalten und sollen nicht mehr zu der Firma fahren und so.
Finger weg von den Gemälden,
heißt es wohl auch. Also wie soll hier wegbleiben, Anruf, die aber nicht die drei Fragezeichen bekommen, sondern diesmal tatsächlich jemand, der, also ist ja auch schon ziemlich krass eigentlich, weil man muss ja, der Wenige hat ja irgendwie auch mitgekriegt, Lys kennt die und hat sich da auch informiert, also dass Lys den Drohanruf kriegt, ne, es ist schon ungewöhnlich, ne, statt dass man jetzt sagt, okay, sie rufen jetzt gleich direkt bei den drei Fragezeichen an oder leben irgendwie einen toten Taubenkopf vor die Tür oder so, ja, also das ist schon auch ungewöhnlich, dass sie jetzt quasi die Überbringerin des Drohanrufs ist.
Und es geht unfassbar schnell. Ja. Also da ist halt mein Logik-Alert halt wieder, ne? So, also die hat da eben mit ihrem Bekannten aus der Tresorbranche ein bisschen Rechercheanruf gemacht, hat dann Justus zurück oder dann mit Justus gesprochen. Gut, die stehen in einem sehr langen Stau, aber wie lange kann das irgendwie dauern? Ja. Das heißt, dieser Typ, wenn das nicht der Typ aus der Branche direkt war, der da mit drin hängt, was wir nicht glauben. Ja. Aber irgendwie muss da ja jemand Wind von gekriegt haben, dass Lys da rumgestochert hat und mit den drei Fragezeichen in Verbindung steht.
Ja.
Also irgendwie muss da jemand schon sehr, sehr viel wissen.
Muss jemand ganz schön Hausaufgaben gemacht haben und sie schließen aber den William Ashley aus und Camille H. auch nicht. Also kommt auch nicht in Frage.
Wegen der Stimme, ne?
Genau, weil der wohl wie ein Rübelser Fiesling klingt. Und der Kamelhaarmantel, der ist
barsch.
Halt so sehr, also der ist eher so, ja, exzentrisch vielleicht oder so, gell? Also, dass man wirklich sagt, der hat so eine weiche Stimme oder so, Kamelhaar jetzt, gell? Und der, warum schließen Sie den William Ashley aus?
Weil der auch so eine ganz, also der wäre zu, der wäre zu fein.
Bob hat ja reden eine weiche Stimme mit ihm gesprochen, genau.
Und Bob meint irgendwie so, der ist zu fein, um so barsch zu sprechen.
Ja, genau. Oh. Ein Mann von Welt. Und sie schlafen alle in der Zentrale. Da habe ich ja immer auch so Ferienlager-Vibes. Gell? Ist halt auch cool, wenn die dann in der Zentrale schlafen. Und Justus erzählt weiter diese unsinnige Geschichte von diesem Bild. Er erzählt sie sogar zu Ende, glaube ich. Gell? Und ich finde es einfach nicht, ich habe geschrieben, so ein Blödsinn. Also ich weiß nicht, was
also
das
irgendwann
soll.
Also ihr müsst euch die Geschichte vorstellen, da waren am Anfang ganz viele Bäume auf dem Bild, dann werden es immer weniger Bäume und irgendwann sind alle Bäume abgeholzt und der Punkt ist weg. Und der Mann ist verrückt.
Und das war's.
So.
Was?
Und deshalb, wie gesagt, also ich denke da halt an die Särge und Alfred Hitchcock und Kanarienvögel. Ich bin verwirrt und hoffe die ganze Zeit, hoffentlich kriegt das jetzt mal
eine Bedeutung.
Wie können Sie das auflösen? Ich bin noch gespannt.
Und danke, Herr Minninger, dass das im Hörspiel nicht auftaucht.
Oh, ja, bitte. Aber er lässt noch mal einen Hund bellen.
Also beim Hundebingo sind wir heute richtig gut hier.
Du, ich sag vielleicht immer, wenn er was rausgekürzt hat, bellt stattdessen Hund.
Das ist auch, jetzt kennen wir eigentlich die Szene. Dann
hat der Hund einfach drüber gebellt.
Das ist natürlich, das müssen wir echt mal drauf achten, bei anderen Büchern jetzt, wenn da irgendwas rausgekürzt ist, ob da irgendein Tiergeräusch kommt und wenn es eine Eule ist.
Ja.
Ey, krass. So, die Geometriearbeit läuft spitze, falls es euch interessiert, weil die mussten ja echt Pythagoras pauken, neben dieser ganzen Detektivgeschichte, die sie da irgendwie noch so halb am Laufen haben, ja. Titus bekommt erstmal Infos, ne? Sie unterhalten sich mit ihm und sagen, okay, was haben wir bisher rausgekriegt? Wir wissen von der Firma, wir wissen von Alex Hamilton. Und die wollen den aber jetzt mal aufsuchen und wollen jetzt mal den mal befragen, was das eigentlich soll, warum der auch auf dem Schrottplatz da rumgehangen hat und da in den Schuppen wollte, finden ihn aber nicht. Und sie gucken erst dann im Truckstore, dann zu Hause und dann, also und als sie zu Hause sind, treffen sie die Nachbarin.
Halt.
Oder habe ich was vergessen?
Du hast kurz Cotta vergessen. Oh. Die rufen nämlich auch bei Cotta an. Justus drückt übrigens den Lautsprecherknopf. Ich denke mir, das wird hier voll als Novum gefeiert. So, hey, du musst unbedingt den neuen Lautsprecherknopf drücken. Ich frage mich, früher hieß das Ding Verstärker.
Ja, und den gab es doch schon immer.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie rufen halt bei Cotta an und kriegen deshalb halt Infos über Alex Hexel.
Ja, stimmt.
Und der erzählt halt, ja, das ist so ein Einbrecher-Detektiv so und so. Und also jetzt benutzen sie halt nicht Lys, sondern Cotta so als ihr Internet. Und genau, der sagt halt, ja, das ist halt ein kleiner Dieb, den haben wir schon mal, also den kennen wir schon.
Ah, das stimmt, das ist ja auch wieder drin, dass sie ihn befragen und er wieder sagt, naja, eigentlich kann ich euch das ja nicht geben, aber ich rede jetzt einfach mal laut, das wäre hier keiner mit im Zimmer und erzähle euch mal von dem Alex Hamilton. Aha, so.
Genau. So, und dann gibt es einen Szenenwechsel. So, genau. Und Bob und Justus fahren jetzt alleine zu Alex, nach Ventura und wollen was rauskriegen. Und da treffen sie jetzt die Nachbarin und da sind wir jetzt an der Stelle, die du gerade im Kopf hattest.
Die Virginia Bloomingdale. Geiler Name, finde ich übrigens, ja, mag ich.
Ja, und auch die Frau ist, ich finde
die ist cool. Ne? Und die erzählt so ein bisschen über den Alex, ne? Und auch über den Vater, ne? Der sich, glaube ich, nicht so um den Sohn kümmert und da seinen Drugstore hat und auch der Alex so ein bisschen auf sich selbst gestellt ist. Eigentlich so ein Jugendlicher, ne? Der ab und zu mal in krumme Geschäfte verwickelt ist, ne? Und ab und zu mal mit der Polizei zu tun hat und also so ein kleiner, wie würden wir es nennen? Halotri.
Ja. So ein kleiner Ganove.
Also genau,
so ein
Kleinkrimineller.
Ja, vielleicht. Ja. Und diese Szene gibt es halt im Hörspiel auch. Und da finde ich das auch schön, wie Peter Passetti als Erzähler da noch diese Nachbarin einführt. Also das ist wirklich, das ist schön.
Ja.
Und auch da, also die trinken auch noch Tee und reden miteinander. Und das ist so eine ganz heimliche Situation eigentlich. Das mag
die finde ich auch sehr toll. Und ich mag auch die Virginia, also so als Rolle. Ne? Die ist passt da gut rein. So als neugierige Nachbarin, die aber nicht zu neugierig ist, aber trotzdem die nötigen Informationen hat. Ne? Sie ist jetzt nicht so eine unangenehme, neugierige Nachbarin, ne? Die sagt, ich weiß alles. Und so eine Eudora, weißt du, die dann sagt, ich bin's dir einfach auf die Nase, nur weil ich's weiß. Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob sie das im Buch oder auch im Hörspiel erklärt. Sie sagt, sie ist halt allein ja. und dann freut sie sich ja. halt, wenn jemand ja. zum Tee trinken da ist. Und sie will ja nicht neugierig sein, aber ach komm, ich nutze mal die Gelegenheit. Da kommen zwei Jungs, die sitzen hier ja. bei mir und trinken eine halbe Stunde mit mir Tee. Dann nutze ich doch die Chance.
Das ist echt nett. Das finde ich total süß.
Ah, und also wie gesagt, Szenenwechsel. Ja. Ne? Jetzt kommt der andere Szenenwechsel.
Szenenwechsel!
Das freue ich mich ja auch immer drüber. Das darf das Buch als Bonus oder als positive Seite erfahren, ja. Also Onkel Titus, großer Auftritt. Der fährt nämlich jetzt mit Peter zur Firma Safer Security Unlimited und zu Ashley und gibt sich als reicher Fuzzi aus und sagt, ich möchte gerne einen übelsten Safe kaufen, weil ich hier mein ganzes Geld, ich weiß gar nicht, wo ich es hintun soll, ja. Ich brauche also einen übelsten Tresor, gell, und dann reden sie so und dann erfahren sie aber dann beim Gespräch, dass der Ashley die Bilder gemalt hat und dass sein Bruder ständig anruft, weil dann irgendwie auch die Sekretärin kommt und sagt, der Bruder hat schon wieder angerufen und er will da irgendwas.
Ja. Ja.
Genau.
Aber noch, also ja, der Bruder kommt so am Rande vor. Spannender finde ich noch, dass sie, halt, du hast gerade gesagt, die sprechen über das gelbe Bild, was da auch in dem Büro hängt. Und Ashley halt sagt, ja, das habe ich selber gemalt. Und Peter sagt, ja, mir gefällt es jetzt nicht so. Und Ashley sagt, nö, mir auch nicht. Ich mag es auch überhaupt nicht, aber es sind Fingerübungen. Und ich gucke halt, ob ich die Technik noch kann.
Das ist cool.
Und er verrät auch, dass er ein Atelier hat. Und da ist dann die Kunst, die er wirklich sehr gerne selber auch mag. Und das Haus liegt total abgelegen und da kommt man auch nur mit dem Boot hin. So.
Ja, es ist.
Was man so halt erzählt bei einem Verkaufsgespräch klar. über Tresore.
Dann erzählt man halt mal alles, ne? Und genau, das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie wissen, okay, da gibt es, das ist auch irgendwie auf einer Insel, ne? Oder zumindest irgendwie auf ja. einer, ne, muss man doch über den Seeweg auch erreichen. Es ist eine Halbinsel. Also man kann da auch zu Fuß oder so über Land weg, aber ne, also das kommt ja später. Es ist, niedlich finde ich auch die Szene, als Onkel Titus dann so, und sie sind nochmal Mr. Hillary. Und dann später kann er sich wieder nicht erinnern, welchen Decknamen er benutzt hat. Man merkt eben, dass Onkel Titus eben da nicht drinsteckt. Das ist so niedlich, ja.
Das macht er nicht so häufig, aber er gibt sich total Mühe. Total.
Ist wirklich, wirklich groß.
Und
du merkst halt auch, dass der Ashley das schon auch merkt, dass er ihm, glaube ich, gerade nicht sagt, wer er eigentlich wirklich ist, weil er merkt ja dann auch, deswegen fragt er ja auch nochmal. Ne? Also das ist eigentlich auch so niedlich, so wieder dieses Unabgesprochene. Ich merke eigentlich, dass du gar nicht der bist, für den du dich ausgibst, aber ich finde es auch
gar nicht. Ich würde gar nicht sagen, nee, ich habe hier mir aufgeschrieben, dass das Ashley scheint das aber nicht zu merken, dass Titus gerade anfängt zu schwimmen.
Ja, oder er lässt es halt nicht so raushängen. Ne? Also das weiß man eben nicht. Ne? Ich meine, letztendlich ist es ihm vielleicht auch egal, aber ich weiß nicht.
Vielleicht, er ist aber auch ein bisschen woanders gerade beansprucht, weil Kamelhaarmantelmähen klopft halt und will den Chef irgendwie sprechen. Und dann werden die beiden quasi rausgeschmissen oder das Gespräch ist sehr schnell zu Ende zwischen Peter und Titus. Und da kriegt man so mit irgendwie, Ashleys Bruder hat
angerufen. Ja, genau, das kriegt man dann so im Nebensatz, ne? So, dass der auch ständig anruft und da irgendwie penetrant da irgendwas will.
Ja. Genau. Also wir haben einiges rausgekriegt oder also uns sind neue Informationen zugetragen worden. Ich frage mich halt nur, also Ashley sagt ja, diese Bilder, ne, die hier hängen, die habe ich selber gemalt in Gelb und so und ich will da halt die Technik üben. Und er findet die ja selber nicht schön. Und dann denke ich, hänge ich die dann in meine Firma?
Ja, weiß ich auch nicht. Also wenn sie ihm halt wirklich nicht gefallen, ich meine, da kann er sie doch auch irgendwo hintun oder kann es auch wegschmeißen, also im schlimmsten Fall, gell? Ja. Wenn er nur üben will, dann hat er es halt gemalt und dann oder übermalt es wieder und malt was Neues, ich weiß ja nicht, auf Wasser.
Und malt hängt doch dann die schönen Bilder dahin, das ist doch viel mehr Aushängeschild, statt die bei sich im, also das, außer das ist so eine Hassliebe oder Hassbeziehung zu seinem Job, dass er die Firma eigentlich so scheiße findet.
Dass er eben
auch
den Schmutz.
Und dass er
Oh, Meta.
Das stimmt. Und deshalb hängen da nur die schäbigen gelben Bilder. In der doofen Firma.
Richtig, weil er will die Firma ja nicht. Er will ja eigentlich viel lieber in seinem Atelier sein, wo seine schönen Bilder hängen. Und er malt die ja auch anscheinend ja nicht für die anderen, sondern für sich. Und sagt, da kann ich eben meine Übungsbilder da auch in die Kackfirma hängen. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee, ja.
So wird's sein. Guck mal.
Ja.
Habe ich auf der Ebene gar nicht gesehen beim Lesen?
Nee, es ist super. Doch, das macht absolut Sinn, ne? Weil klar, also sonst, wenn du da gerne bist an der Arbeit oder an irgendeinem Ort und dann willst du natürlich dich auch mit schönen Sachen umgeben, aber nicht, wenn du da eigentlich gar nicht gerne bist und eigentlich am liebsten gucken willst, wie du das loskriegst und dann an irgendjemanden verscherbelst, der eben auch dann die hässlichen Bilder behalten kann. Also er hängt ja nicht dran, ne? Er hat ja nur geübt damit, ne? Das sind ja jetzt keine keine Bilder, an denen er hängt, auf keinen Fall. Genau.
Also, ich finde es ein super Kapitel. Ja. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Überfall auf Justus Jonas. Der schläft schon. Diesmal schläft er vor der Zentrale. Mhm. Es ist halt ein warmer Abend.
Der träumt schon wieder wirr. Ne? Also es ist der Vollmond, müsste eigentlich schon längst mal rum sein, aber er scheint immer noch wirr zu träumen. Also vielleicht träumt er generell wirr.
Vielleicht isst er zu viel Bohnen und dann macht das schlechte Träume.
Gehirnfurz.
Ja, auf jeden Fall. Er träumt auch davon, gefesselt und geknebelt zu werden.
Ja. Also er träumt auch von und allen merkt, Leuten, die bisher auch dann zu tun hatten und von Bildern und so. Und genau, und will im Schlaf dann irgendwie sprechen und merkt aber, dass es nicht geht und dass er irgendwer an ihm rummacht und dann wird er wach und ist auf einmal geknebelt und gefesselt. Da habe ich mir auch nur gedacht, wie tief schläft der? Also wenn ich mir vorstelle, dass mich jemand im Schlaf, ich meine, also wenn man jetzt wirklich tief schläft, man müsste es mal ausprobieren. Aber wenn mir da jetzt jemand einen Knebel im Mund steckt, dann wäre ich vielleicht schon, oder die Hände auf dem Rücken macht, so, weiß ich nicht. Also krass, manchmal schläft er tief.
Auf jeden Fall, drei Leute halten ihn irgendwie fest.
Gruselig. Genau, und wollen den Wohnwagen abfackeln. Ne? Also das ist, jetzt geht es ja richtig zur Sache, gell? Wo ich denke,
ich denke, also bei Anzünden bin ich aber sehr hellhörig und denke, ach du Schreck.
Aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Also es ist auch ein bisschen bescheuert, gell? Also die haben ja nun alles dabei. Ja, so, also, weiß ich nicht, irgendwelche, gut, Molotow-Cocktail wird es nicht gewesen sein. Das hätte dann schön gezündelt, ne? Aber dann versuchen sie irgendwie, dann wollen sie es unter den Wohnwagen legen und dann geht das aber nicht richtig und das sind irgendwie auch nicht so die hellsten Köpfe. Und dann dauert es natürlich zum Glück viel zu lange, bis das irgendwie mal, also es nimmt, qualmt dann aber schon ein bisschen und dann kommt die Heldin der Stunde. Ist das ein geiles Bild?
Ich finde es super. Tante Mathilda im Nachthemd mit der Schrottflinte.
Mit einer doppelläufigen Flinte. Ja, eine Schrottflinte.
Genau. So wussten geil. Wir noch gar nicht, dass die Dame auch so gut bewaffnet ist. Also bis jetzt auf dem also wir hatten ja Schrott und Schrotflinten schon so ziemlich überall. Auf dem Schrottplatz bis jetzt noch nicht.
Ja. Richtig, also das finde ich schon eine geile Sache. Also sie kommt dann einfach mit ihrem Haarnetz und
aber vielleicht und ich meine dafür, dass da permanent eingebrochen wird und da Leute rumstromern und so, wir sollten vielleicht doch mal intensiver über den Hund
nachdenken. Ich wollte gerade sagen, also dann, ne, also wenn sie schon keinen Hund haben, dann wenigstens die Flinte, aber so ein Hund täte es halt auch, ne? Der ist übrigens dann auch gar nicht aktiv oder bellt er da auch im Hörspiel? Nee. Das scheint ihn dann gar nicht zu jucken. Nee. Der pennt dann da im Nachbau.
Vielleicht bellt er, ich habe es nicht aufgeschrieben. Aha. Aber ich gehe davon aus, weil ich da so hellhörig geworden bin, dass ich es eigentlich aufgeschrieben hätte, wenn.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall Fakt ist, dass die Gangster halt von Justus ablassen und fliehen und und dann tröstet.
Das ist eine ganz intime Szene zwischen Tante Mathilda und Justus, die nämlich seinen Kopf auf ihren Schoß legt und der hat ja auch, wenn du gerade von drei Leuten da überfallen wirst, gell, also das kann man schon auch nachvollziehen, also dass der da auch erstmal total hier verstört ist, gell, und Tante Mathilda kümmert sich dann. Was ich natürlich dann nicht verstehe, ist, dass Justus dann 10 Minuten, 2 Runden um den Schrottplatz rennt, also ja, was? Er rennt dann nach 10 Minuten, nachdem er sich dann ein bisschen gefasst hat, 2 Runden um den Schrottplatz. Da habe ich mir 1000 Fragezeichen hingeschrieben. Das ist wie Peter, der manchmal, wenn ihm die Kamera geklaut wird, dann hilft nur noch joggen, ne? Dass der dann erstmal am Strand joggen geht, nachdem ihm die Kamera geklaut wurde. Das fand ich ja schon beim Spur des Spielers schon. Kann man machen. Ne? Und Justus und Peter rennt halt nun auch gerne und joggt halt auch gerne, gell? Aber Justus rennt jetzt 2 Runden über den Schrottplatz.
Du, das habe ich, glaube ich, einfach schon rausredigiert. Ich erinnere mich nur, dass sich Justus jetzt über den Laufstil des einen Gangsters Gedanken macht und da denkt, das war doch Alex Axel Hamilton. Genau. Der läuft doch auch so. Und dann geht er ins Haus und dann schläft er ganz lange.
Ja.
Und Onkel Titus hat so gar nichts mitgekriegt von dieser Nachtaktion. Scheinbar hat ihn Mathilda auch nicht wach gemacht.
Ja.
Und dann zum Frühstück gibt es Vollkorn-Croissants.
So.
Ich denke mir, was? Okay. Naja.
Genau. Und jetzt kam eine witzige Anekdote, die mir jetzt letztens geholfen hat bei Quizduell, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst.
Früher mal.
Das ist jetzt wieder. Also ich habe das.
Ist das,
hab
macht das jetzt man wieder das wieder?
Entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und spielt das wieder ganz aktiv gegen Freunde und so. Und da ging es nämlich um Titus Lieblingsfilm 12 Uhr mittags mit Gary Cooper. Und es hat mir letztens.
Hi nun.
Das hat mir letztens geholfen im Quizduell. Ich hatte das nämlich erst gelesen, das Buch. Und dann kam die Frage irgendwas über diesen Film. Und ich dachte, alles klar, jetzt weiß ich's. Ja, vor allem war mir das gar nicht bewusst. Ich habe da jetzt nicht so viel auf dem Schirm gehabt. Den Film habe ich auch, glaube ich, nie gesehen.
Es ist schon ein Klassiker. Also High Noon, ne, ist auch noch in Schwarz-Weiß. Und mit Gary Cooper und ich meine auch Grace Kelly. Ich weiß noch, den haben wir mal in der Schule besprochen. Auch wegen der Schnittart und wie das alles im Fokus ist. Ich weiß nicht, ob ich, also ich finde ja Western prinzipiell eher langweilig, von daher bin ich
Ich habe den auch nie gesehen, ne? Ich kannte mich da auch nicht wirklich aus.
Die Musik ist sehr berühmt und man trifft sich halt um 12 Uhr mittags, weil da ist dann die große Abrechnung. Und genau. Und Titus möchte jetzt Kriegsrat halten. Und Bob und Peter sind dann auch dabei und sie reden jetzt irgendwie mal so ein bisschen im Wohnzimmer, weil er ist ja Auftraggeber.
Ja.
Was ist denn jetzt hier so? Und sie überlegen halt irgendwie, was hat das denn mit diesem Überfall zu tun? Und überlegen auch zusammen, was hat das mit diesen gelben Bildern zu tun? Dann gucken sie sich auch noch Bobs Skizzen an, die der ja gemacht hat von dem Bild unter dem Bild.
Genau, was hat das mit
diesen
Zeichen zu tun oder so, ne? Was könnte das für ein Code sein oder könnte das irgendein Hinweis auf irgendwas sein, aber sie werden nicht wirklich schlau draus.
Und sie wollen mal in diese Bar gehen, von der sie von der Nachbarin, meine ich, gehört haben, die Haiti-Bar, da soll sich irgendwie Alex Exel immer irgendwie rumtreiben.
Genau.
Und Justus soll jetzt noch etwas schlafen.
Ja, der ist ganz schön lediert noch auch, also der hat schon ganz schön hat auch schon ganz schön was abgekriegt und der Lys ruft dann zwischendurch aber auch an oder kommt vorbei, nee, sie ruft an, genau, und der hat schon wieder einen Drohanruf gekriegt, also sie hat schon wieder, jemand hat sie angerufen und hat gesagt, die sollen es jetzt endlich mal lassen, also ob das jetzt nicht gereicht hat, hier die Warnung am an der Zentrale und Justus will sich dann mit ihr treffen, also die verabreden sich dann.
Wo ich mir auch denke, mein Gott, was haben die Jungs denn in der Zwischenzeit gemacht seit diesem Überfall? Von daher, die sind ja noch gar nicht aktiv geworden. Also so ein bisschen übereifrig da auch diese Droh.
Ja eben, genau, ich wollte gerade sagen, also es ist ja gerade mal eine Nacht vergangen und dann kriegt sie gleich schon den nächsten Drohanruf. Es reicht langsam, ja. Und dann, aber da ist die Aufteilung auch wieder da, ja. Justus sich mit Lys zu verabreden und Peter und Bob sollen jetzt die Diskos abgrasen.
Ja, und Tante Mathilda steht da aber wohl auch sehr hinter der Geschichte mit Lys und dass auch Lys anbietet, vorbeizukommen und den Justus so ein bisschen zu betönen und so. Und dafür, es gibt auch Kirschkuchen von Tante Mathilda.
Ja, genau. Also sie unterstützt das auf jeden Fall sehr.
Ja.
Und genau, dann ist es das 10. Kapitel Haiti und Las Vegas. Genau, Peter und Bob gehen los und wollen Alex finden und grasen jetzt die Bars und Discos ab. Da habe ich mir dann das schöne Zitat von Justus noch aufgeschrieben. Da muss ich immer dran denken, wenn ich Disco höre, ich hasse Disco-Fälle. Aber er ist ja nicht dabei. Und Alex ist tatsächlich dann auch in der Disco. Also sie wollen, also sie finden ihn noch ganz zum Schluss. Also, ne, also sie gucken da echt durch und es ist voll und Peter lässt sich, glaube ich, auch so ein bisschen mal mitreißen. So. Ne? Und dann kurz vorgehen sehen sie ihn dann doch und er ist aber gerade am gerade dabei zu gehen und steigt ins Auto. Und jetzt ist es so, dass ich erst überlegen musste, wie geht das jetzt? Also, pass auf. Der Alex steigt in sein Auto, blauer Ford.
Ja.
So, auf den Fahrersitz, richtig? So, jetzt kommt Peter, reißt die Fahrertür auf und setzt sich quasi zu Alex und schubst ihn rüber auf den Beifahrersitz, richtig?
Ja, irgendwie so. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Allerdings, wenn es jetzt so ein altes Auto ist mit einer durchgehenden Sitzbank.
Aber ich weiß, man weiß ja nicht, was es für ein Ford ist, ne? Und wenn es natürlich einer gibt, wo der jetzt keinen, ne, also wo es durchgängig ist, wo du ihn einfach nur so rüber schubsen kannst. Wenn ich mir das aber vorstelle, das sind halt zwei getrennte Sitze und dazwischen ist halt Handbremse,
eine Kupplung
alles da, ne? Steuerknüppel und so, ne? Dann geht das jetzt nicht so leicht, weil auch die Beine, ne, wo sollen die hin, ne? Also von dem, ne, also oder er schubst ihn halt einfach schnell rüber.
Oder die haben beide zwei sehr schmale Popöchen und passen da halt irgendwie nebeneinander auf den Fahrersitz. Und also wenn ich es so richtig verstanden habe, wird es aber auch für Alex ordentlich eng. Also so, da ist Peter schon auch eine Bedrohung.
Ja, schon auch. Er kommt ja auch einfach an und klaut da, er entführt ihn ja eigentlich, ne? Also es ist ja, ne? Und er drückt auch irgendwie Alex die Hand in den Oberschenkel, ja? Also dass der auch nicht da irgendwie, ne, nicht entkommen kann oder so, ja?
Und ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, also Alex wird nicht nur als rothaarig beschrieben, sondern auch eher als klein und schmächtig.
Ah ja, das war mir jetzt auch gar nicht mehr so bewusst. Ja, aber du bist natürlich Peter, ne, als groß und kräftig, ne, hat er da nichts zu lachen, der Alex, ne?
Wir haben da ja eine körperliche Übermacht
in
dem Moment.
Ja, der kann dann auch.
Sollten wir mal drüber nachdenken.
Ja.
Und Bob kommt, glaube ich, dazu,
genau,
ne? Und dann fahren sie mit dem Auto, fahren sie jetzt erstmal Justus abholen. Damit sie zu dritt sind. Also langsam tut mir Alex
schon
fast ein bisschen leid.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und genau, die fahren dann,
also reden dann mit ihm, der will erst nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, aber dann doch, ne? Also dass er nämlich auch im Auftrag arbeitet, eines gewissen Phil Jordan, der ruft halt Alex ab und zu mal an und dann erledigt er irgendeinen Job für ihn, ne? So dieses typische, ne, ich bin nur Handlanger und krieg ab und zu mal eine Info und soll das mal machen.
Die Idee kam doch auch letztendlich von seinem Vater, oder
nicht? Ja, dann, das sagt er jetzt aber, glaube ich, noch nicht, aber das kommt dann später, genau, dass der ja da sowieso auch drin verstrickt ist. Aber sie fahren dann halt auch zur Polizei und wollen ihn dann auch so ein bisschen unter Druck setzen, dass er eben noch mehr erzählt, ne? Weil sie sagen, komm, sag uns jetzt alles, ansonsten lassen wir dich jetzt hier raus und ich weiß, ja, weil du ja auf dem Schrottplatz auch eingebrochen bist und so und uns da oder Justus bedroht hast und dann entwischt er aber, weil dann verschwindet er ja aus der Beifahrertür.
Ja, das stimmt. Allerdings vorher erzählt er noch, dass so ein Nuscheltyp angerufen hat, der sich Arthur Hales
nennt.
Und die anderen haben dann wiederum, also Alex und die anderen, haben dann auch die drei Fragezeichen bei der Fahrt zu diesem Safe-Laden verfolgt. Ja, deshalb wussten genau. die das. Und jetzt sitzen die halt im Auto und die Polizei kommt, weil die einfach direkt vorm Polizeipräsidium parken und da fragt einfach so ein Polizist nach, was wollt ihr denn?
Da ist ja aber der Alex schon abgezischt, genau, der ist weggerannt.
In dem Moment haut dann Alex halt auch ab und Peter und Justus und Bob sitzen halt in diesem Ford von Alex, Axel. Da ist nämlich dann im Hörspiel auch, ne, das geht dann so ein bisschen hin und her. Und
dann sagen sie dann,
ich höre noch eine knurrende Katze im Hörspiel.
Geil. Wer weiß, was da rausgeflogen ist? Nein. Aber da sagen sie aber auch nur, der hat uns das Auto geborgt oder irgendwas. Das ist von unserem Freund. Wir haben das jetzt hier mal geklaut, aber das müssen wir dir ja nicht sagen. So.
Also, aber insgesamt macht mich dieses Kapitel insgesamt eher ratlos. Ja. Irgendwie, wir suchen Alex, wir quetschen den irgendwie aus. Es ist irgendwie langweilig, aber auch seltsam.
Ja. Da hat man sich irgendwie durchgekämpft, irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist natürlich die Frage, jetzt ist ja dieser Name gefallen hier, Arthur Hales. Und wer ist jetzt Mr. Hales, fragen wir uns in Kapitel 11, so heißt das nämlich. Bob geht erstmal joggen im fashionroten Anzug, das ist wichtig, er hat einen neuen Trainingsanzug und geht erstmal eine Runde joggen. Alle sind ganz schön am Laufen, ha? Also Justus rennt über den Schrottplatz, Bob joggt im Anzug. Den Liz und Kelly übrigens toll finden, aber Liz hat nur Augen für Justus. Das scheint irgendwie ein bisschen störig zu sein. Er arbeitet schon beim Sechshändler geht erstmal zur Arbeit. Und da sieht er eine Zeitung.
Genau, und liest auch Auseinandersetzung zwischen Cops und schwarzen Jugendlichen wegen Polizeigewalt. Genau. Kurz mal, wir springen in die Geschichte etwas zurück. Polizeigewalt gibt es halt wirklich in den USA schon viel länger. Ne? Also wir denken vielleicht an die Geschichte mit George Floyd, der von Polizisten 2020 erschossen wurde. Aber das Buch ist ja von 1993. Aber wenn man da nochmal in die Geschichte guckt, 1991 wurde Rodney King Opfer von unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Und 1992 brachen dann in Los Angeles Unruhen aus, nachdem die Polizisten freigesprochen worden waren, die also Rodney King Gewalt angetan haben. Dabei starben damals 53 Menschen, 2000 wurden verletzt bei diesen Unruhen und es kam zu Sachschäden in Höhe von $800 Millionen. Das hat man heute gar nicht mehr so auf dem Schirm, ne, was da damals passiert ist. Und dann hat es ein zweites Verfahren gegeben und zwei der vier zuvor straffreien Polizisten wurden dann schuldig gesprochen und mussten für 30 Monate in Haft. Also nur um nochmal zu erwähnen, warum es da einen Bezug auf die Geschichte gibt oder aufs Zeitgeschehen vielleicht auch, hat aber im Endeffekt auf unsere Geschichte erstmal keine Auswirkungen, außer so, wir sind eben hier und jetzt.
Genau, ne? Also das habe ich mir auch gedacht, ne? Es ist einfach nur mal so ein aktueller Bezug, ne? auf ein wichtiges Thema, was ihr wichtig war, wahrscheinlich da irgendwie reinzubringen, ne? Dass man aufmerksam macht. Ne? Aber es ist halt wirklich nur ein kleiner Nebensatz. Ne? Aber wir haben es gleich bemerkt und aufgeschrieben. Ne? Also man hatte schon irgendwie, ne, das Gefühl, es ist jetzt vorhin Gewalthofer wichtig gewesen, das jetzt als aktuelles Thema reinzubringen, was ja nach wie vor auch immer noch aktuell ist. Ne?
Ja, aber so wie es eingesetzt ist, ist es mir dann auch wieder zu wenig, wenn es keinen Bezug zu dem Fall hat. Also kann man machen, Aber das ist, fühlt sich so ein bisschen an wie, ah, wir brauchen für die Würze, ja, wir gehen einmal mit dem Pfefferstreuer
genau, es
mal
muss einfach
irgendwie
noch mal
drüber.
Was rein, ne? Und es, ist, es kommt so unvermittelt auch. Aber es ist gut, dass es in der Zeitung steht, das ist nicht irgendwie anders. Ne? Es passt schon in eine Zeitung rein, weil es wichtig ist, dass Bob die Zeitung liest, ne? Weil er dann, das ist eigentlich der für die Story wichtigere Artikel, ja, dass es nämlich einen Einbruch gab auf einen Safe in einer Versicherungsfiliale, wo $100,000 erbeutet wurden. Und jetzt ruft er da an, bei dieser Versicherungsfiliale, ne? Also er schnappt sich da das Arbeitstelefon mit Kabel, fand ich sehr witzig, ne? Also er muss erstmal durch den ganzen Laden da irgendwie durch, weil er sich irgendwo zurückziehen möchte, nimmt das ganze Telefon mit und zieht dann quasi eine verräterische Kabelspur hinter sich her. Und
das habe ich früher immer gemacht. Wir hatten auch irgendwie 12 Meter Kabel, das ging gerade irgendwie durchs Wohnzimmer, durch unter meiner Zimmertür durch, bis zu meinem Bett und dann war aber auch wirklich Ende vom Kabel. Also viel weiter konnte ich auch nicht rum.
Ja, also man kann das irgendwie noch ganz gut nachvollziehen. Und er ruft dort an und gibt sich als Mr. Jefferson aus und von Safer Security und sagt hier, ach, ich habe gehört, ihr Safe ist geknackt worden, der war wohl nicht ganz so sicher. Das ist echt ziemlich geil von Bob und bietet quasi als Safer Security Unlimited Mitarbeiter an, für einen neuen Safe zu sorgen und erfährt dann auf der anderen Seite, hä, die haben sich doch heute schon gemeldet und haben uns doch schon ein Angebot gemacht. Aha, okay, und dann sagt er, na gut, dann tschüss. Ja, und das finde ich ziemlich cool, weil er damit ja...
Ja, das hat er gut
sehr
gemacht.
Geil
so.
Vorankommt im Fall, weil sonst sind sie ja doch irgendwie ziemlich in der Sackgasse. Also nicht in der Sackgasse, aber sie kriegen ja sonst irgendwie nicht so wirklich was raus, außer dass sie nochmal einen Namen um die Ohren geschmissen gekriegt haben. Aber Bob macht ja jetzt wirklich ein Thema auf, was sehr, sehr spannend ist. Und ja, als er dann gehen will, dann verabschiedet sich natürlich Sexhändler auch von ihm mit "Machen Sie es gut, Mr. Jefferson", ne? Also, und Bob wundert sich dann, okay, ich werde hier abgehört, alles klar. Gut.
Ja, ey, der soll da arbeiten und nicht einfach fremd recherchieren. Weißt du, das hat da früher alles noch Telefongebühren gekostet. Weißt du, wie teuer das ist, wenn der in seiner Zeit da irgendwie telefoniert? Der soll CDs einräumen und die Regale
füllen.
Aber ich
finde es geil von Sexhändler, dass er eben das so mit so einem Augenzwinkern und sagt, ja, gell, hier, siehst du mal, machst du mal wieder deine Arbeit, gell? Knick, knack. Genau. Und sie sprechen aber irgendwie nochmal mit Alex.
Ja, der kommt auf den Schrottplatz und will sein Auto zurück. Ist ja ein durchaus berechtigter Wunsch.
Stimmt, da war ja was. Genau, und dann erzählt er nochmal von den Arthur Hales und dass der irgendwie, also dass er ihn angerufen hat, ne? Und der auch quasi der Auftraggeber war für, geh mal da auf den Schrottplatz und klau mal das Bild, ne? Also, und tu mal so, also dass die Jungs eben da, also tu alles, damit die da nicht mehr danach suchen und sowas. Richtig?
Ja, der hat sich irgendwie als alter Schulfreund aus Europa irgendwie ausgegeben, ne?
Ja.
Bei seinem Vater.
Ja.
So.
Genau.
Ja, das ist ein bisschen
merkwürdig, ja. Naja. Und Justus geht mit Lys ins Kino und hat extra einen neuen Pullover angezogen, damit er besonders viele Haare von ihr sammeln kann. Schön.
Moment, vorher rufen wir noch kurz Cotta an.
Wieso habe ich den Cotta denn die ganze Zeit vergessen?
Weiß ich auch krass, nicht. Den, also ich
der gute Cotta.
Also sie rufen Cotta an und der steckt ihnen übrigens, das ist dann nach der Recherche von Bob, dass es in den vergangenen 10 Jahren 12 geknackte Safes im ganzen Raum Los Angeles gegeben hat. Und da kommen wir doch auf die Idee, vielleicht lässt dieser Ashley Safes knacken, um dann seine eigenen anzubieten.
Ja, geiles
Motiv. Kann man
Motiv.
Ja machen. Ja. Das haben wir im Hörspiel übrigens auch. Da gibt's dann gleich einen Fax von Cotta, der hat's ihnen dann direkt mal schön zusammengefasst. Sehr schön auch diesen Nadeldrucker, den man im Hintergrund hört und die Geräusche vom PC und Blackie krächzt auch noch irgendwie rum. Von daher eigentlich finde ich, da die Geräusche haben wieder alles Mögliche, also da haben sie ordentlich in die Kiste gegriffen.
Geil.
Ja, und das ist und Moment, wo sind wir denn? Ah, pass auf, genau. Und Peter hat dann noch die Idee, zu diesem Safehouse zu fahren, also zu diesem Haus von dem Safe-Besitzer,
wo er malt,
zu fahren, wo er malt. Und er hat sich das auf der Karte auch schon mal angeguckt. Und dann sagt Justus, können wir alles machen, aber er hätte jetzt erstmal einen Termin.
Genau.
Er geht mit der Lys ins Kino.
Genau. Romantik.
Und dann, Und wie hast du gesagt, er hat extra den neuen Pulli angezogen, damit da ganz viele
Haare sind? Ja, er hat sich dann am Ende gefreut, weil sie pennt dann ein. Also der Film ist anscheinend nicht ganz so geil und dann schläft sie so auf seiner Schulter und er denkt sich dann so, ach, das ist ja schön, mein neuer Pullover, da bleiben ja so viele Haare kleben und dann kann ich ihre blonden Haare da abklauben. Ach, herrlich. Mhm.
Es gibt auch noch Pralinchen und Gekuschel.
Da kann ich mir dann ein Parfüm draus machen, wenn ich ihre Haare abgeschabt habe.
Wow. Und da nochmal danke, Herr Minninger. Hast du weggelassen, finde ich. Total verzichtbar.
Brauchen wir nicht. Ne? Ich meine, es ist okay, dass er mit ins Kino geht und so und alles andere brauchen wir nicht.
Obwohl, ich finde es ja schon sympathisch, dass Liz im Kino einschläft.
Ja. Kenne ich auch.
Kenne ich.
Manchmal ärgere ich mich, dass ich nicht schon eher eingeschlafen bin. So.
Allerdings. So, wir sind hoffentlich noch nicht eingeschlafen, obwohl im Hörspiel wahrscheinlich
da
schon.
Da wahrscheinlich schon, weil Ahnung, ich finde jetzt auch das nächste Kapitel, was im Buch ziemlich geil ist, muss ich sagen. Zumindest die eine Szene, ja. Fliegt ja komplett raus oder ist auch ganz anders dann gar nicht so dargestellt wie im Buch. Ne? Also Detektive über Bord finde ich schon mal geil, weil da passiert wenigstens mal was. Okay. Ja, so.
Ich habe aber sehr viel
zu meckern. Ja, natürlich. Also das Kapitel geht ja auch noch weiter und alles, was danach noch kommt.
Ich habe auch schon am Anfang was zu meckern.
Hau raus.
Also, sie mieten ein Ruderboot. Abgesehen davon, dass der Bootsverleiher irgendwie ein fieser Möb ist und direkt den Preis erhöht, geschenkt. So, Peter und Bob rudern. Eine Stunde heißt es im Buch, wo ich denke mir, ey, für ein paar Meilen, ey, sorry. Da, wenn ich daran denke, kriege ich schon Spannungskopfschmerzen von dem eine Stunde rudern. Weißt du, wie weit das ist? Dann kommen sie in einen Sturm. Sorry, und ich denke so, hallo, wir sind auf offenem Meer unterwegs, checkt da keiner einen Wetterbericht? Ja, die haben noch keine Wetter-Apps, aber wir, und dann nehmen wir ein Ruderboot statt ein Motorboot. Gut, das ist bestimmt auch gar teurer. Nicht fahren, auch. Ach komm, aber sonst, ey, das ist doch unverantwortlich. Klar, und ich bin echt sauer auf Justus. Und dann sitzt auch Peter vor Bob, wo ich denke, sitzen die nicht nebeneinander? Was ist denn das für ein Ruderboot?
Stimmt. Ja gut, die können auch hintereinander sitzen.
So.
Wenn die da.
Wie bei so einem Sportboot.
No, Sportboot! Aber das Sportboot wäre ja wenigstens motorisiert gewesen. Vielleicht.
Entschuldigung, Sportboot. Also insgesamt.
Es ist furchtbar, okay, und dann aber es ist geil, dass der Sturm jetzt kommt und die jetzt alle über Bord gehen. Ja. Dass das Boot kaputt geht, Bob fast drauf geht. Jetzt wird es mal wenigstens ein bisschen spannend, ja? So.
Ja, aber ich habe schon gesagt, es ist unverantwortlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zu Protokoll geben. Das machen wir nicht. So.
Wir hatten das, wir waren letztens auf der Saale paddeln, ja, meine Kollegin und ich. Und der Wetterbericht hieß auch erst, es wird regnen, es wird gewittern. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich da aufs Wasser will. Und dann sind wir aber los und es war noch alles schön und dann haben wir zum Glück den letzten Ausstieg noch gekriegt, weil auf einmal fing es an zu grollen und alle so, ah, das ist nur ein Auto oder Motorrad gewesen. Ich so, nein, ich habe schon Beklemmungen in der Brust, ich bin Gewitter sehr empfindlich, ja,
Kindheitstrauma.
Und habe dann schon gesagt, nein, das donnert. Und nach 10 Minuten war das Gewitter über uns und dann habe ich so gesagt, so, ich möchte jetzt eigentlich gerne runter vom Wasser. Und dann war es halt, das haben wir es noch unter der Brücke geschafft, den letzten Ausstieg wirklich noch gekriegt. Das hat man eine halbe Stunde auf offenem Wasser da einfach weitergetrieben, ja. Und also ich, nee, also das ist einfach bescheuert, was die da machen.
Ja.
Und zu Recht gehen sie fast halt drauf.
Ja. Ja. Sie liegen dann halt auch am Strand, das Boot ist weg.
Ja, das kriegt er auch nie wieder, der
fiese Mann. Nö. Und sie gehen zum Haus und wollen Grog.
Ja, Hammer. Oder Justus, der alte Suffkopf, ne? Also Justus möchte einen Grog trinken. Ich möchte erstmal einen Grog trinken.
Also ich denke, nicht, du hast es gesagt, wusste, es ist ein spannendes Kapitel, es ist aber auch ein total bescheuertes Kapitel, was aber auch so im Hörspiel nicht vorkommt. Die machen zwar diese Bootstour und kommen nur mit Mühe und Not und sehr nass an diesem Haus an, da ist aber nicht die Rede davon, dass sie vorher fast kentern. Genau. Und ich bin mittlerweile im Hörspiel an einer Stelle, wo ich denke, ich weiß gar nichts mehr. Also ich kann mich an nichts erinnern. Von da ist es wirklich alles Neuland, sowohl im Hörspiel als auch im Buch für mich ab der Stelle. Ist auch toll
eigentlich. Ja, eigentlich ist geil. Ich lese mal komplett alles nochmal neu. Und ich muss dir sagen, das geht auch nicht nur dir so, sondern es ging auch meinen Kindern so. Wir haben uns nämlich dann in Vorbereitung, als ich gesagt habe, wir machen jetzt den Maler, sind wir irgendwo hingefahren, wir hören jetzt das Hörspiel. Ich habe nichts vorher zu den Kindern gesagt. Ich hatte das Buch ja schon gelesen. Wir haben das gehört und es war ungefähr die Hälfte. Da sagen beide, was das für ein Hörspiel? Ich verstehe gar nichts mehr. Worum geht's hier eigentlich? Beide. Ja, wo ich sage, danke, danke, danke. Also auch 10-jährig und 8-jährig, hä? Ja, verstehen gar nichts mehr.
Ihr habt halt den Durchblick. Im Gegensatz zu anderen Beteiligten an diesem Buch, dieser Geschichte.
Ein Engel mit Revolver.
lernen wir in Kapitel 13 okay. kennen. Also das müssen wir nochmal, ja.
Okay.
Nee, warte mal, es kommt ja noch viel mehr. Nee, das kommt jetzt schon.
Nee, das ist ja erstmal der Titel. Das ist so viel,
und jetzt wird es so ganz gut. Weird.
Wir, erzähl. Ey, also, die drei Fragezeichen holen jetzt die Dietriche raus und brechen in dieses Haus ein. Und ich denke erstmal, können wir nicht erstmal klingeln?
Ist doch keiner da vielleicht, weil er ist ja da nicht.
Ja, aber wir können ja trotzdem erstmal klingeln und dann einbrechen. Und sie plündern dann wie selbstverständlich den Kühlschrank. Und ich denke mir die ganze Zeit, ey, bin ich jetzt alt? Bin ich jetzt moralversessen? Aber mich stört
total.
Das.
Total. Und vor allen Dingen.
Dann duschen
ja,
sie.
Also sie sind ja klitschnass, bis auf den Schlüpper, gell? Schlüpper, Socken, alles. Sie ziehen sich also komplett aus. Hängen ihre Klamotten auf zum Trocknen. Machen, glaube ich, auch den Kamin an oder irgendwas. Gell? Es gibt dort, habe ich auch einen Kamin. Dann gehen sie zum Kühlschrank. Ja. Essen, duschen, klauen Klamotten.
Unterwäsche,
und sie klauen Unterwäsche.
Oh, und ich so, und plötzlich kommt dann so Justus. Da muss ich sagen, da ist mein Justus. Er stellt nämlich plötzlich die Frage so, ob man da überhaupt rumschnüffeln darf. So, weil, ja, sehr gute Frage, das ist ein privates Haus und es ist bloß ein Verdacht.
Ja.
So, nur ja. so. Und es ist halt so.
Das ist ganz merkwürdig. Und es ist ja, sie verhalten sich auch total seltsam. Also
lümmeln da rum in fremder Unterwäsche, in Handtücher gewickelt vorm Kamin und fressen den Kühlschrank leer. Und Bob geht erstmal weg und meint, er müsste seine Kontaktlinsen sauber machen, die noch drin sind. Also ich meine, fast ertrunken, aber die Kontaktlinsen sind zwar jetzt ein bisschen versalzen,
ja,
aber noch
krass,
drin.
Muss,
also
ich das muss brennen wie Sau. Ich meine, ich bin selbst Kontaktlinsenträger, ja. gell? Also ich finde das ja schon doof, wenn man mit Kontaktlinsen im normalen Wasser schwimmt. Gell? Die habe ich ja auch nicht.
Auch schlafen auch ist mit Kontaktlinsen am nächsten Tag so
mittelgut. Ja, das ist gar nicht geil. Und wenn das vor allen Dingen ja das Salzwasser ja auch ist, das ist richtig fies. Also das, und mit Wasser kannst du die sowieso auch nicht auswaschen. Also er hat ja gar keine Lösung dabei und sowas.
Nö.
Na egal, auf jeden Fall kommt er.
Er kommt ja auch gar nicht dazu.
Er kommt ja gar nicht dazu, ne? Er wird nämlich dann gleich wieder zurückgedrängt, weil nämlich eine Frau mit Revolver da ist und hat gesagt: Was macht ihr hier? Warum seid ihr alle nackt? Warum habt ihr die Schlipper von meinem Papa an? Ah, was ist hier los?
Also durchaus berechtigte Fragen. Ey, sorry. Und auch schön, sie sagt so, ne, was macht ihr hier, Maulaffenpfeil halten? Habe ich so lange nicht gehört,
heftig,
den
das
Begriff.
Ist krass.
Und schön, ne? Ist schon ein Begriff, der tauchte schon im 15. Jahrhundert mal auf. Und zwar steht der für jemanden, der mit offenem Mund dasteht und gafft. Also, und Maulaffe war früher ein Gefäß für Kienspäne, wo man Feuer angezündet hat. Und das hatte wohl die Form von so einem Maul. Aber man steht halt da, der Mund steht offen, man staunt, man guckt sich irgendwas an und sieht ein bisschen bescheuert aus.
Ja, ich meine, die sind ja halt nur wirklich überrascht, ne? Und dann,
ach was, Gott. Ich bin im fremden Haus und dann
und da
läuft
da
jemand rum.
Wie
und
kommt die denn her? Und genau, und dann setzen sie sich aber da auf die Couch und auf einmal ist sie mit einem Mal, ach schön, dass ihr da seid, ich habe mich ja so über Gäste gefreut, können wir jetzt zusammen was kochen?
Ja, und Justus erzählt auch noch, ihr Onkel hätte halt den Auftrag gegeben und sie gucken nach einem gelben Bild, das interessiert sie aber irgendwie erstmal nicht. Es interessiert sie erst, als Peter den Verdacht äußert, dass ja vielleicht irgendwie Safe Ashley da irgendwie Tresore knackt.
Ja, genau. Dann ist auf einmal scheiß nett.
Dann ist sie nämlich nett. Und Justus fragt sie, ob sie Ashleys Tochter ist. Und dann sagt sie, lass uns doch
kochen.
Ja,
genau.
Und Justus findet sie übrigens gut, weil sie so ein bisschen aussieht wie Liz. Sie ist nämlich
blond.
Auch blond und hat langes Haar. Und ich denke,
Stella. Ja, sie heißt Stella und ist Ashleys Tochter, ja.
Richtig. Äußert sich zu der ganzen Geschichte, die ihr die Jungs erzählen, irgendwie nicht so wirklich. Erlaubt ihnen aber, im Haus zu übernachten. Und die dürfen wahrscheinlich auch die Unterwäsche anlassen. Und Justus darf Titus kurz anrufen und sagen,
ja, wir kommen nicht nach Hause.
Wir kommen heute nicht mehr nach Hause. Und der erzählt mittlerweile, ja, der Alex Axel war irgendwie da auf dem Schrottplatz und hat ausrichten lassen. Oder ist der direkt am Telefon?
Nee.
In dem Moment? Auf jeden Fall, dieser Hales hat wieder angerufen und hat ihn auf den Safe-Laden angesprochen. Und sie sollen die Finger davon lassen.
Aha,
hab ich
okay, ja. So. Nee, da hat er wahrscheinlich irgendwie spitz gekriegt, dass da einer von denen ja angerufen hat, also dann Bob, ne, um sich da als die auszugeben. Wie, keine Ahnung, warum, ne? Also,
ja,
alles ein bisschen merkwürdig. Aber Toranrufe gibt es hier sowieso en masse, also da, pff,
Ich glaube, da war die NSA schon sehr aktiv in der Zeit. Die haben einfach alles überwacht, alles Richtig. Abgehört. Oder die Reste von der Stasi, die noch irgendwas zu tun hatten. Auf jeden Fall sind die Bösen sehr gut informiert über das, was die Jungs so tun.
Ja, aber sofort, ne? Eigentlich instant, ne? Also jetzt werden die immer dabei. Und aber jetzt kommen jetzt die Dinge ins Rollen, ja? Also die wachen am nächsten Tag auf und Stella ist erstmal weg.
Ah, stopp, so, ich würde gerne noch kurz resümieren, dass in dem Hörspiel dieses ganze Moralische weggelassen ist, aber sie machen es auch nicht, also da wird halt über Moral gar nicht gesprochen. Die Frau mit der Pistole kommt, Justus entschuldigt sich noch so ein bisschen und die Stella ist ihnen auch irgendwie nicht böse und da ist es auch so, plötzlich ist alles ganz nett und sie kochen.
Ja, diese Kehrtwende kommt mir doch ein bisschen sehr plötzlich, ne? Also erst so voll die, ich bin die totale Bedrohung für euch, knall euch gleich alle ab und dann, lass mal kochen. Ja, also es ist irgendwie merkwürdig, ja.
Ja, wir merken, es ist seit einiger Zeit schon irgendwie merkwürdig. Ich würde sagen, ungefähr ab der Hälfte.
Ein bisschen wie so ein Fiebertraum irgendwie.
Ja, wenn wir jetzt das wieder als Fiebertraum, wie gesagt, dieser Satz, die haben wohl Lack gesoffen, passt, also.
Aber es kommen endlich mal ein paar Dinge ins Rollen. Mal gucken, was da so kommt. Am nächsten Tag ist Stella aber weg und sie wollen auch zurück. Und der Seeweg ist natürlich jetzt ohne Boot nicht mehr möglich. Und man kann aber irgendwie noch über die Berge irgendwie noch zurücklaufen. Das dauert natürlich ein bisschen, ne? Also da Fußmarsch machen. Und
Moment, hast du schon erzählt, dass Stella weg ist?
Stella ist weg. Stella, die ist genau. Die ist nicht mehr da.
Was ich noch ganz in Ordnung finde, im Buch, sie lassen noch $10 da, weil sie haben ja den halben Kühlschrank leer gegessen.
Das ist nett. Die denken wenigstens dran.
Das ist dann wieder okay.
Das ist in Ordnung. Genau, und sie laufen wieder los, aber es ist natürlich mal wieder ein Sturm im Anmarsch und sie blicken sich dann nochmal um und sehen dann so auf halb, also genau, vorher hatte, als sie die Männer sehen. Nee, erst sehen sie die Männer und Justus und Peter und Bob, die kehren dann wieder zurück zum Haus und wollen mal gucken, wer sich da jetzt irgendwie da dran zu schaffen machen will. Nochmal ein paar Einbrecher hier, ist anscheinend ein sehr beliebtes Haus. Justus ruft Morten an, der ihn dann da abholen soll, wenn er dann wieder da oben an der Straße ankommt.
Das ist eine ziemlich gute Idee, dass ihnen Morten einfällt, weil zu dem Zeitpunkt brauchen sie Morten ja gar nicht mehr. Sie sind ja mittlerweile selber motorisiert. Da wird nochmal kurz zurückerklärt, wo sie den überhaupt erkennen, dass sie den ja als, dass sie für 30 Tage damals bei einem Preisausschreiben halt den Rolls-Royce gewonnen haben und dass es eine unendliche Verlängerung durch einen dankbaren Kunden gab. Ich denke immer noch an Stephen Terrell aus dem Gespensterschloss, aber du bist ja immer bei August.
Also ich denke, dass der das war. Aber immer noch nicht ist gesichert. Ich wollte mir die ganze Zeit schon das nochmal angucken. Kannst mir bitte jemand schreiben?
Ach so. Moment, übrigens, wir sind übrigens noch im Haus, merke ich gerade, weil diese Idee mit Morten kommt ihnen noch im Haus und vom Haus aus rufen sie Morten
sie haben
an,
kein
sonst
Handy.
Hätten sie es ja gar nicht gekonnt.
Richtig.
Sie räumen übrigens auch noch auf und saugen.
Ja, stimmt, das fand ich auch krass, wo ich dachte, okay, also das ist natürlich nett. Also vielleicht, wenn die natürlich auch so einen tollen Staubsauger haben, gell, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe jetzt letztens die Katze gesittet von meiner Nachbarin und die haben halt so einen richtig geilen Vorwerkstaubsauger und da waren halt so ein paar Katzenhaare und so und hier ein bisschen Streu und dann habe ich dann den Staubsauger benutzt und dachte so, den nehme ich.
Ist das der auch, ist das der auch alles beleuchtet?
Ja, alles beleuchtet, weiß ich jetzt nicht, aber.
Also der leuchtet erst, wo es dreckig ist und dann kannst du halt sehen, dreckig.
Ach so, nicht, das weiß ich nicht, weil es war immer hell, also das, ja, und da habe ich jetzt nicht so richtig drauf geachtet, aber es ist der auch wischt.
Ach aber so, wie laut
ganz
ist
ganz leise, viel leiser als unser Dyson. Ja,
echt?
Und wir haben echt Probleme gerade. Also wir brauchen unbedingt einen neuen. Dann habe ich schon gleich gesagt, ich will jetzt auch so einen Staubsauger haben.
Also ich hab einen von Philips, der hat halt ordentlich Saugkraft. Dementsprechend ist der aber auch relativ Flugzeugstart laut.
Also der ist wirklich richtig leise. Also im Vergleich zu dem, den wir haben, ist der super leise. Also wenn der auch so einen hatte, dann hätte ich auch sein ganzes Haus gesaugt. Also vom Ashley.
Geht ihr schon mal?
Ich
sauge in einer fremden Unterhose.
Ja,
ich will es gar nicht
das
wissen.
Bild ist so krass.
Okay, also, aber dann machen sie sich auf die Socken, ein neues Unwetter ist im Anmarsch, sie werden wieder nass und dann sehen sie zwei Gestalten von Weitem, die zum Haus gehen, eine trägt einen Kamelhaarmantel.
Ja.
Und dann trennen sie sich.
Justus geht zu Morten und Bob und Peter gehen zurück zum Haus und möchte mit ihm zu Safer Security fahren.
Ja, wir sind noch im Haus, genau. Mit den Dietrichen gehen sie wieder rein. Die Klamotten werden erstmal ausgewogen, weil sie sind ja wieder nass, nass, nass. Es gibt, sie finden zwei gelbe Bilder im Keller.
Ja, richtig.
Und dann sind wir bei Justus.
Ach, nicht nur, oder? Sie sehen die nicht, diese ganzen...
Später.
Okay. Also ach, da gehen sie schon noch ins Haus. Gleich. Alles klar.
Ja.
Bei Horchposten auf der Kellertreppe, deshalb, ja.
Ja, und vorher sind wir dann noch mit Justus zusammen, der bei Morten ankommt. Der hat sogar Wechselklamotten für ihn dabei. Und der fährt ihn dann nach Los Angeles zu diesem Safe-Laden.
Genau, das ist super. Auch Morten wieder der Retter in der Not. Ah, der kennt sich ja schon aus, der hat bestimmt immer was dabei. Fake-Pistolen hat er dabei und auch viele andere Sachen.
Also die Idee mit Morten finde ich ganz gut in dem Kapitel. Ansonsten ist es alles hin, zurück, zu Fuß, wieder nass.
Keine Stella, wo ist die hin? Keine Ahnung. Was ist überhaupt mit der? Ne? Also die ist auch total undurchsichtig erstmal. Ne? Erst ist es so gefährlich, dann ist er auf einmal wieder arschnett. Ne? Nachdem Peter sowas sagt, wo man denkt, hängt die da vielleicht mit drin? Gut, sie hat sie nachts nicht mit dem Kissen erstickt, also scheint es ja irgendwie, ne? Sind sie vielleicht nicht ganz so gefährlich für sie? Oder vielleicht haben sie auch bei ihr was wachgerüttelt, wer weiß, ne? Und jetzt haben sich Peter und Bob auf jeden Fall im Haus versteckt, im Keller. Und dort finden sie jetzt die Supergalerie von Ashley, wo er wirklich die tollen Bilder aufbewahrt, ne?
Ja.
Und dann belauschen sie oben die zwei Männer, die jetzt da eingedrungen sind.
Genau, einer hat eine fiese Stimme.
Ja.
Und sie hören auch, wie die sich wohl irgendwie streiten. Ja. Und die Stimme, diese unfreundliche Stimme sagt, nein, sie sei ja eigentlich hier zu Hause. Und ist auch nicht gut, auf Ashley zu sprechen. Und wir hören, Jerry Hamilton hängt wohl irgendwie mit drin. Das ist der Vater von Alex Axel Hamilton.
Genau. Und Peter hat einen Geistesblitz, habe ich mir nur aufgeschrieben. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der da drauf kommt und welchen.
Ja. Aber den hatte ich hatte auch zu dem Zeitpunkt einen Geistesblitz, wenn ich das halt lese, weil ich sehe plötzlich den Namen Hales und Ashley und denke an Stine Cobra.
Ja, genau. Und Mary Jane Zins.
Und genau. Und denk so, sind da Namen, Buchstaben irgendwie verbuchselt, irgendwie so?
Ja.
Und Peter hat auch einen Geistesblitz, wir wissen
nicht, aber welchen.
Noch nicht
welchen.
Genau,
ist klar, so war das ja
was.
Genau, richtig.
So, und im Hörspiel ähnliche Situation. Peter und Bob finden das Atelier mit vielen tollen Bildern im Keller. Und Meisterwerke und Gewitter habe ich mir hingeschrieben. Keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall hört man auch dieses Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Da finde ich leider, dass die Stimmen recht ähnlich sind.
Ja, das stimmt.
Also nicht so unterschiedlich, wie sie im Buch beschrieben sind. Und da denke ich mir, ach komm, das hättet ihr besetzungsmäßig aber irgendwie cooler machen können.
Ja.
Also die eine Stimme hätte irgendwie vielleicht höher, weicher, melodiöser sein können und die andere halt noch
aggressiver. Es gibt ja genug Fiesling-Stimmen eigentlich, die sie da aus der Trickkiste hätten ziehen können. Ne? Also gerade so diese Bösewichts-Fieslingsstimmen gibt es ja viele und gab es schon viele, ne?
Finde ich auch. Also da finde ich, da muss man schon sehr genau hinhören. Auch von der Abmischung her ist es so ein bisschen schwierig. Also das flasht mich jetzt nicht so, dieses Streitgespräch.
Ja. Genau, wir haben einen Szenenwechsel ins nächste Kapitel rein. Das Stichwort heißt Voltaire. Und Justus ist jetzt bei Ashley und konfrontiert ihn jetzt gleich mit den ganzen Sachen, die sie jetzt herausgefunden haben. Ne? Also wirklich von, wir haben die Vermutung, dass sie Einbrüche verüben, um ihre Safes irgendwie an Mann zu bringen. Da sind irgendwie Kamelhaarmantel und irgend so ein anderer Typ, die da irgendwas von ihnen wollen, die jetzt gerade bei ihnen ins Haus einbrechen und meine Freunde sind auch dort und sagt ihm da alles auf den Kopf zu, ne?
Genau, aber er weiß auch, dass es eigentlich viele Vermutungen sind und mittlerweile, und dann will Ashley auch unbedingt zu seinem Haus. Und er fährt, was mich total irritiert, deshalb musste ich auch nochmal zurückspringen, der sieht Justus die ganze Zeit. Vielleicht wegen der noblen Garderobe, die Morten zum Wechseln mitgebracht hat.
Ach.
Dass er irgendwie aussieht, keine Ahnung, was ihm da, für welchen Anzug.
Okay, ja, wer weiß, hat da vielleicht hier Mr. Peacock seinen Anzug drin vergessen oder was, ja.
Im Hörspiel wird geduzt.
Ach, den gab's ja da noch nicht. Genau, oder?
Das finde ich gut. Und dann fahren sie dann schon? Moment.
Ja, also das ist schon, und aber da hat aber Justus jetzt auch quasi diese Verbindung jetzt mit diesem Anagramm, ne? Also,
richtig.
Aber das kommt ihm jetzt auch einfach in den Gedanken, ne? Also er sinniert da so ein bisschen und denkt dann an Voltaire, weil der ja mit bürgerlichen Namen François Rouet oder so heißt. Ich kann das nicht aussprechen, ich kann kein Französisch. Und der ja da ein bisschen was dazu, ein bisschen was weggenommen hat und dann aus da sein Pseudonym oder sein Synonym Voltaire irgendwie erschaffen hat aus seinem Namen.
Genau. Und das stimmt auch, ja. Dieser französische Philosoph und Schriftsteller war einer der meistgelesenen und einflussreichsten Autoren der Aufklärung und dieser Namenswechsel, den hat es wirklich gegeben. Also Voltaire gab nämlich selbst an, er wollte nicht mit Pierre Charles Roy verwechselt werden. Mhm. Mit dem hatte der eine lebenslange Fehde und dessen Name, obwohl der geschrieben total anders aussah als der Name, den Voltaire vorher hatte, aber wie das halt im Französischen irgendwie ausgesprochen wurde. Er wollte nicht verwechselt werden und deshalb hat er sich halt aus einzelnen Buchstaben da was Neues gebastelt, wo dann eben Voltaire rausgekommen ist. Jetzt steigen sie halt ins Motorboot.
Sportboot.
Ins Sportboot, genau. Und wir haben wieder einen Szenenwechsel und ich bin ganz
genau,
dankbar.
Genau, sehr gut. Und zur gleichen Zeit werden nämlich Bob und Peter von den beiden Gangstern gestellt, weil die haben nämlich tatsächlich, also der war irgendwie mal mit der Tür und Peter hat da aus Versehen immer die Tür zugemacht und dann wurden die irgendwie dann, also erst haben sie gedacht, sie haben das vielleicht nicht gehört, die Männer, aber dann wohl doch. Und es stellt sich heraus, dass das Bird ist, also der Bruder von William Ashley und der Kamelhaarmantelmann. Und dann findet Bob auch heraus, also Peter kam der Geistesblitz ja auch schon und jetzt sagt Bob, dass Hales und Ashley ja eigentlich die gleichen Buchstaben sind, nur Anagramm angeordnet. Das ist ein Familiendrama, also ist hier, was sich hier abspielt.
Richtig. Ja. Sie haben es ohne Voltaire rausgekriegt, ich ja auch. Richtig. Also so, aber wenn man so einmal drin ist in diesem drei Fragezeichen-Dings und irgendwann, vor allen Dingen, wenn man es liest, ist es noch was anderes, als wenn man es hört. Dann werden sie auch noch im Klo eingesperrt.
Genau, und dann, was habe ich mir da aufgeschrieben? Da war doch irgendwas mit dem Klo.
Ja, da hängt noch so ein seltsamer, da hängt noch ein Kalender irgendwie von einer Kinderausstellung im Museum.
Ja.
Ach, das kommt im nächsten Kapitel. Genau, wir sind wieder auf dem Sportboot.
Genau.
Und William Ashley erzählt mal von seiner verrückten Geschichte. Also er liebt Kunst, er musste aber die Firma übernehmen und sein Bruder und sein Vater, die waren halt doof. Und er knackt jetzt Safes, weil es irgendwie ganz viele so doofe Leute gibt, die viel zu viel Geld aufheben. Und dann gibt er die erbeuteten Gelder einfach an das LA Children's Museum. Von dem hat Bob auf dem Klo einen Kalender gesehen.
Ah ja, deswegen der Kalender, genau, stimmt, richtig.
Deshalb der Kalender. Und dann machen sie kurz bei einer Höhle halt.
Ja, und Justus hat aber zwischendurch Angst, dass er ihn gleich über Bord wirft, weil er ihm einfach so bereitwillig alles erzählt. Und jetzt sind sie so über ein offenes Wasser. Also er kann den Ashley auch noch nicht so ganz einschätzen, ob der jetzt einfach nur geständig ist, weil er jetzt enttarnt wurde oder ob er jetzt ihn gleich über Bord wirft. Genau, und dann fragt er sich aber auch, was eben auch mit der Beute ist. Und dann hat einige Sachen hat er ja, wie gesagt, da an dieses, was war das, ein Krankenhaus, Hospital, ja?
Ja, so ein Museum
für Kinder. Genau, an das Museum gegeben hat, aber einige Sachen hat er, also Justus fragt sich, wo ihm alles geblieben ist. Und halten bei der Höhle. Und da holen sie doch aber auch gleich schon alles, ne? Also oder ist da noch mal ein Szenenwechsel vorher?
Da ist die letzte Safe-Beute drin, da liegen 60.000 Dollar, die packen sie dann mal eben ein. Genau. Normalerweise hat er das immer sehr lange liegen gelassen, damit möglichst viel Gras über die Sache wächst. Jetzt denkt er aber, vielleicht sollte er es mitnehmen, wer weiß, wo wir es gleich im Haus noch brauchen. Ja. Und ähnlich ist es im Hörspiel halt auch, sie sind auf dem Boot und Justus fragt nach der Beute, kriegt dann diese Geschichte von der Kunstliebe und der Firmenübernahme und dem Bruder, der weg ist und dem Bruderstreit und ich hasse Saves und deshalb knacke ich Saves und deshalb verschenke ich das Ganze und verkaufe den dann im Nachhinein noch meine Saves. Das ist ja noch lustig, so. Und dann holen sie halt die Beute aus der Höhle. Das ist also im Hörspiel. Das machen wir da auch.
Genau. Und dann kommen die alle zum Haus und dort gibt es dann den Showdown. Wir finden heraus, dass der Kamelhaarmantelmann Packer heißt und der will die Beute. Der ist ja nun Mitarbeiter von Ashley und der will die Beute jetzt haben und will sich damit wahrscheinlich dann absetzen. Und Bird will auf einmal die Firma haben.
Da frage ich mich auch, warum?
Warum?
Vielleicht ist ihm irgendwie die Kohle ausgegangen, keine Ahnung. Er kommt
ja, auf jeden Fall. Oder der findet das Geschäftsmodell geil. Vielleicht weiß er vom Kamehameha-Mantel, die scheinen sich ja zu kennen, dass die halt da die Safes klauen, die Beute klauen und er jetzt da mit der Firma natürlich doppelt Gewinn macht. Einmal beklauen sie die Leute, holen sich die Beute und dann verkaufen sie denen auch noch einen teuren Safe. Also eigentlich ist das ja eine Goldmine, ne, das Geschäft.
Und das lässt William alles so mit sich machen. Also ich meine, der lässt sich ja auch von Bird erpressen, weil der ja von den Einbrüchen war.
Es ist alles ein bisschen weit hergeholt. Und der Jerry Hamilton, also der Vater vom Axel Alex, der musste immer Schmiere stehen. Also der war eigentlich so diese Randfigur, die halt Schmiere gestanden hat, um den auch noch mit aufzugreifen. Und und als dann, ich glaube, der bedroht nicht der Bird die mit einer Waffe?
Ja. Peter und Bob sitzen mittlerweile gefesselt auf dem Sofa und werden halt verhört. Und Justus, die kommen dann da halt rein und Justus bewundert William halt auch so, weil er so ein Mann von Format ist und so.
Weil er einen Anzug trägt.
Und genau, Justus will dann seine Freunde befreien und genau, aber Bird fuchtelt da halt mit der
Waffe und sagt hier nix da und so. Und dann kommt auch eine ziemlich weirde Szene, wenn Stella dann kommt, ne? Also sie kommt dann mit ihrer Handtasche an und sagt, hey, Onkel Bird, lass das mal mit der Waffe. Ja, hier, geh weg. Ja, wenn du mich jetzt erschießen willst, mach mal. Ich habe auch einen Revolver in meiner Handtasche. Den habe ich schneller gezogen, als du abdrücken kannst. Na gut, ich gebe dir meine Waffe. Hä? Was?
Ja, und zwischendurch hat Ashley halt irgendwie seinen Bruder auch noch ein bisschen klein gemacht und bietet dem Kamelhaarmantelmann jetzt irgendwie die letzte Beute an.
Ja.
Der will ja irgendwie die nehmen und gehen.
Ja, stimmt, ja.
Aber dann kommt ja Stella. Und dann heißt es aber so, okay, Justus befreit jetzt seine Kollegen und ruft die Polizei.
Ja, bleibt mal bitte alle schön hier stehen. Danke.
So. Danke, Ende. So, im Hörspiel ist es ähnlich, auch da kommt Stella irgendwie rein und die Kollegen werden befreit und Justus ruft
das die Polizei. Das ist ja so geil im Hörspiel. Hey Bird, gib mir deine Waffe. Nein, doch, okay. So, das ist auch so innerhalb von 10 Sekunden oder so, wo ich so denke so,
Na gut, also scheinbar ist Bird halt doch nicht so der Mega-Brain-Fies-Gangster, den wir jetzt die ganze Zeit vermutet haben, obwohl er ja sehr gut informiert ist über alles und da Strippen gezogen hat und, weiß ich nicht, Zentralen anzünden wollte und so weiter, dass er jetzt irgendwie seiner Nichte irgendwie sagt, okay.
Na gut, hier, was?
Ich warte mal auf die Polizei. Vielleicht fragen wir einfach nicht, sondern Ende gut,
alles
gut. Ende vom fast vom Buch. Es gibt nur noch ein
Kapitel. Oh mein Gott, das Geheimnis des gelben Gemäldes. Wir haben jetzt ein Buch lang drauf gewartet, was mit dem gelben Gemälde auf sich hat, Katrin.
Ja, wir haben einen Zeit- und einen Ortssprung. Also erstmal laden sie das gelbe Gemälde aus, was sie geschenkt bekommen haben und treffen Titus und Mathilda.
Die kriegt bald eine Krise. Das ist das scheiß Bild wieder da.
So, und zuvor hat die Polizei Ashley und seinen Bruder und den Kamelhaarmantelmann abgeholt. Und sie durften halt das Bild mitnehmen. Und das Ding geht jetzt an Peters Oma, wo ich denke, aha, der erste Auftritt von Oma Peck. Gibt's die? Wissen wir das? Oder vielleicht ist das die andere Oma? Väterlicherseits.
Das könnte die andere Oma sein.
Na gut.
Was erfährt
man
nicht?
Auf jeden Fall, das Bild wird ein neues Zuhause finden. Und Titus und Mathilda planen jetzt ein Festmahl mit den Mädels. Titus und Mathilda haben also auch Liz, Kelly und Elizabeth eingeladen. Und Onkel, also Tante Mathilda hat die eingeladen. Und Onkel Titus hat die Stella eingeladen. Und Tante Mathilda findet sein Interesse an ihr, ich sage mal, unpassend. Ich auch.
Wieso?
Wir erfahren vor allem, ich meine, die drei Fragezeichen haben gerade Vater und Onkel in den Knast gebracht und die Firma ruiniert, so quasi. Mhm. Und die kommt bestimmt voll gerne zum Abendessen.
Das macht sie ja wirklich. Und sie erfahren von ihr, dass der Vater nur kurz im Knast war, also auf Kaution wieder frei ist, ne? Also ist ja auch wieder gut.
Milde Strafe, kein Piep.
Alle anderen sind dann noch im Knast und Alex arbeitet jetzt für Ashley.
Ja.
Und jetzt erfahren wir, was hinter dem Gemälde steckt, nämlich...
Nein, Moment. Onkel Bird ist auch wieder draußen, haben wir noch erfahren. aber Pekka sitzt, also der Kamelhaarmantelmann.
Ach, der Bird ist auch wieder draußen, okay.
Und ja, aber Phil Jordan und Larry, wer zur Hölle ist Larry, sind auch im Knast.
Das sind die, die ja Phil Jordan, der auch immer den Alex beauftragt hat. Das sind die mit...
Ja, aber...
Der Larry war ja dabei bei dem Überfall von Alex und... auf Justus, die drei. Larry, Phil und Alex haben Justus überfallen und wollten die Zentrale anzünden. Auf Befehl von Bert Ashley.
Hales, genau. Und okay, egal. Also auf jeden Fall tauchte da ein Larry auf, wo ich gedacht habe, den Namen habe ich noch nie gehört. Ist auch egal. Ich glaube, das ist so vollkommen egal. Und genau, Alex kriegt jetzt noch eine Chance bei der Safe-Firma. Mhm. Aber Alex' Vater muss wohl auch in den Knast.
Ja, weil der hat der Schmiere gestanden, mitgehangen, mitgefangen, ne? So.
Aber ich meine, aber Ashley ist wegen, kriegt eine milde Strafe, weil ich habe ja nicht 12 Saves knacken lassen und naja, okay.
Es hat der verrückte Maler, den kann man nicht so lange in Knast stecken.
So, und jetzt geht's darum, was es mit diesem gelben Bild auf sich hat.
Nämlich?
Bitteschön.
Nichts!
Ja.
Es war einfach nur eine Finte.
Also, Ashley hatte ja Pekka, also den Kamelhaarmantelmann, im Verdacht, zu seinem windigen Bruder, der wieder aufgetaucht ist, überzulaufen. Deshalb hat er sich den Trick ausgedacht mit einem Bild bei einer Auktion. Und er hat Pekka irgendwie glauben lassen, dieses Bild enthielte Hinweise und Beweise für die Beute. Deshalb wollte Bert das Bild haben. Pekka war aber unschlüssig, bringt deshalb das Bild zwischendurch ja auch zum Chef zurück.
Mhm.
Ende der gelbe Bildgeschichte. Okay, sie essen Pute bei diesem Essen und Justus hat schon heimlich Fitnesspläne mit Abnehmen und so. Und Onkel Titus bedankt und entschuldigt sich für den Auftrag bei den drei Detektiven und die ganzen Gefahren, die ja dadurch irgendwie ins Rollen gekommen sind und in die er sie quasi gebracht hat.
Und sie haben...
Und zur Entschuldigung. Er möchte sich offiziell entschuldigen.
Und entschädigen natürlich. Und sie wollen eben auch dann sich bedanken und dann auch etwas für die drei tun. Und wollen die Zentrale putzen.
Ja, das will dann Tante Mathilda machen. Und dann ist das Buch zu Ende. Boah, weißt du, ey, so ein Mistschluss. Dieses tafelrunden Ding mit Mädchen, nee, dann doch lieber Europareise, sorry.
Ja, also das...
Weil nämlich im Hörspiel ist es nämlich so, da gibt es dieses Abendessen zum Glück nicht.
Danke, Helena, wieder mal.
Wirklich, danke. Da reden sie nämlich auf der Insel mit William Ashley und fragen nach dem Bild und er lacht, ja, sein Bruder aus Europa, Verdacht.
Ja, keine Frage, so. alles okay.
Er hat Hinweise auf dem Bild irgendwie hinterlassen und das sollte so ein Ablenkungsmanöver sein.
Ja.
Und also es gibt kein Geheimnis.
Nein.
Also nicht das Geringste, wie William Ashley dann auch noch sagt. Ich finde es einen guten Schluss, ohne einen Abschlusslacher. Ja. Und es ist eigentlich schön, weil dieses gelbe Bild dann letztendlich ein MacGuffin war und nur als Ablenkung oder Köder gedient hat. Also wirklich, André Meninger, danke für diese Veränderung, weil dieser Schluss ist...
Das ist eklig.
Nee.
Ich habe mich da durchgequält.
Also, wenn wir aufs Buch gucken. Also, wir wollten ja auch Kontakt mit Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer aufnehmen. Und es hat nicht geklappt, oder?
Nein, es hat nicht geklappt. Das hat grad...
Was ein Glück, denke
ja,
ich mir gerade.
Ja, muss ich ehrlich auch sagen. Und ich, ja... Also die Fragen, die wir gehabt hätten, wären zwar auch so, sag ich mal, allgemeiner Natur gewesen. Es wäre vielleicht auch interessant gewesen, was er vielleicht gesagt hätte. Aber wir sind jetzt nicht bös drum, dass wir euch das nicht angedeihen lassen konnten. Weil, ja, ich weiß nicht, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man meistens gar nichts sagen. Aber wir können ja ganz objektiv das Buch quasi beurteilen. Aber ich habe mich da sehr durchgequält.
Also ich... fand so bis Kapitel 8 einschließlich, war eigentlich noch alles ganz in Ordnung. Und dann kippt das Buch. Ist interessant, weil beim Geheimnis der Särge hatte ich so ein ähnliches Phänomen. Erste Hälfte war gut und dann wurde es
genau.
In dem Moment, wo wir die Schwäbische Alb verlassen und dann uns in Österreich in irgendwelchen Katakomben rumtreiben mit irgendwelchen Müllers, Müllnars, Leuten in irgendwelchen Gängen und so. Und war es nicht auch der Wunsch aus der Community nach mehr Trash?
Ja,
so,
bitteschön.
Bitteschön.
Ich hoffe, wir konnten euch da gut bedienen. Also es ist halt einfach, also das schafft mich halt auch, dieses Wirre, dass es dann irgendwann, also es wird eigentlich eine ziemlich gute Konstruktion begonnen. Ne? Wie gesagt, am Anfang alles noch gut. Wir haben diesen Schinken, Tante Mathilda ist sauer, es geht um ein Gemälde, es kommen welche, die das haben wollen. Also weit so gut. Alles eine vom Rahmen her am Anfang eine gut gestrickte 3-Fragezeichen-Aufhängung. Und dann wird es eigentlich, so wie Justus träumt, so wirr wird auch der Plot. Ich komme nicht mehr mit und ich weiß nicht, ich finde auch ganz ehrlich, natürlich das Motiv von William Ashley auch okay, dass man sagt, also eigentlich ziemlich gut, ne? Also ich habe eine Safe-Firma, ich breche in andere Safes ein, verkaufe denen meine Safes. Nur vom reinen, vom kriminellen Gedanken ist das schon echt gut, ne? Ist vollkommen okay. Aber wie das jetzt so in die Story eingebunden ist, eigentlich auch der William, der eigentlich ja gar nicht diese Firma, also Interesse hat, dass die, also warum wird der kriminell? Weil der hat ja gar kein Interesse an der Firma, der will nicht, dass die Firma, der könnte sie auch runterwirtschaften, weil das ist natürlich der Vatergedanke, keine Ahnung, oder dass es ja die Firma von seinem Papa ist oder so, aber warum muss der kriminell werden? Also
eben, und das ist zum Beispiel was, das überzeugt mich halt nicht, der arme Safe-Mann, weißt du, Daddy zwingt ihn, die Firma zu übernehmen, ja, dann schmeiß doch hin und werd doch Künstler, dann verzichte doch auf die Kohle und auf die Firma und auf die tollen Häuser, ne, und aber beklaust stattdessen mache ich halt diese, beklaue ich andere und tue, als wäre ich irgendwie der malende Robin Hood, also so richtig überzeugt es mich halt nicht.
Überhaupt nicht. Ich sage ja, die Grundessenz ist vielleicht irgendwie da, aber sie ist ja so, wie sie jetzt da eingesetzt ist und man kann halt die Motive auch nur nachvollziehen von allen. Ne? Also ich kann auch den Bird auf einmal nicht mehr nachvollziehen, der auf einmal die Firma haben will, obwohl er vorher sich nach Europa abgesetzt hat. Gut, vielleicht auch Geldprobleme, gell, wie gesagt. Und sieht eben, okay, da ist eine Goldmine, wenn ich das so mache wie mein Bruder. Ja, und da die Leute halt beklaue und das aber für mich behalte. Und der ganze Rest, das ist einfach
auch dieses gelbe Motiv. Auch das Motiv mit diesen gelben Bildern. Also es wird halt auch nicht wirklich tiefer erklärt. Also ja, das sollen so Fingerübungen sein. Dann frage ich mich aber, warum gelb? Mhm. Gelb ist so zentral. Ja. Dann frage ich mich doch, also es wird nicht mit einem Wort erwähnt, warum gelb? Ja. Vielleicht konnte er gelb nicht leiden. Keine Ahnung. Und auch diese ganzen Linien und Buchstaben, die da drunter sind, frage ich mich nur.
Was ist das dann?
Das wird auch nicht aufgeklärt. Außer wir schließen uns, ist das alles diese Ablenkungsgeschichte für den Kamelhaar-Mantelmann, damit der denkt, da sei jetzt irgendwelche Hinweise seien versteckt für die
muss
Beute?
Ja, also,
aber das muss ich mir nur irgendwie denken.
Ja, also er muss ja wirklich effektiv auch irgendwas da drauf gemalt haben, damit er halt wirklich, wenn er da sowas streut und ihm sagt, okay, ich habe da Beweise verschlüsselt irgendwie draufgeschrieben, aber man kann es ja nicht lesen. Also es ist ja nicht so, dass die 3 Fragezeichen da drauf geguckt haben und es stand irgendwie da Einbruch so und so. Und also dass da wirklich, also das, auch selbst wenn das die Polizei findet, was sollen die damit? Also das ist ja auch einfach nur Hieroglyphen für die, ne? Also
Oder hat er also eigentlich wollte er ja damit Packer überführen.
Ja, eben, oder? Natürlich.
Weil er hatte ja nur den Verdacht.
Natürlich, und er wollte ja eben, also, um dann wirklich zu wissen, okay, nee, oder es müssen auch, ja eben, das ist doch total wirr. Weil, ich versuch's mal, eigentlich wollte er ja herausfinden, ob der Packer mit seinem Bruder unter einer Decke steckt. Ob er zu dem übergelaufen ist. Also muss er ja, um herauszufinden, ob der Packer dieses Gemälde für den Bird klauen würde, weil eben Beweise gegen ihn ja da draufstehen. Oder?
Ich bin raus. Also das ist nicht zu Ende
überhaupt
gedacht.
Nicht.
Das ist so angerissen. Ja. Okay, machen wir einen Haken dran und irgendwie bringt uns nicht wirklich weiter. Es sind auch so lauter Sachen drin in dem Buch, die möchte ich nicht. Justus Träume, die Mädchen, ihren Einbruch da in diesem Maleratelierhaus, das will ich nicht. Ich will auch keine Tante Mathilda, die so komisch eifersüchtig ist auf die Tochter von dem Safe-Mann, die zum Abendessen kommt. Auch Justus ist so opferig.
Ja.
So mit, als er da überfallen wird und irgendwie. Das
will ja, der war anders, als er überfahren wurde, da die Folge davor, ne?
Ja, da war er total tough.
Ja, klar, sah er dann aus wie, ne? Aber er hat es genommen wie ein Mann halt, ne? So, und dann nicht, jetzt gehe ich nochmal schlafen und.
Was ich schon mag, ist, dass Mathilda in dem Buch relativ viel Raum kriegt, gerade am Anfang. Das ist zwar extrem überzogen, was sie da für einen Aufstand wegen des Bildes macht. Ich finde sie dann wieder gut, als sie die Schrotflinte hat. Dass sie nachher aber zur Putzfrau degradiert wird, also, finde ich dann
Nee, es strotzt ja auch wieder vor irgendwelchen komischen Klischees und ich weiß nicht, ja, die eifersüchtige Frau und klar, aber auch die taffe Frau, die mit der Schrottflinte kommt, aber dann wieder, dann putze ich euch die Zentrale, ich weiß und nicht.
Auch wie die drei Fragezeichen sind, also so naiv, wie naiv die sind, als sie diese Bootstour beginnen, wie frech sie bei diesem Einbruch sind, obwohl Justus ja dann noch diese Moralkurve dann irgendwie
auch witzig, dass das Justus sie kriegt, sonst hat das auch immer Peter tatsächlich, der dann sagt, du sag mal, ich habe zwar hier das Dietrichset, aber du weißt schon, dass wir hier, und Justus sagt, oh ja, da zweckheile ich die Mittel und so, gell, aber das ist irgendwie... Nee, mir gefallen sie da auch nicht. Auch wie sie, mir gefällt, ich muss auch ehrlich sagen, ich komme halt auch nicht in diesen Schreibstil rein. Ich komme auch nicht in diese ganze, also vieles wird ja auch dann über einfach nur Erzählungen vermittelt. Also wenig dann Dialoge, sondern es ist dann viel, es war ja schon bei den Särgen auch so, viel zusammengefasst als Text und man kriegt das nicht so im Gespräch oder in der Szene mit, sondern es ist dann einfach nur so eine Nacherzählung, ja, die sind dann halt dahin gefahren und haben dann halt das und das herausbekommen, ne, und es gibt dann so wenig Szenen, wo man richtig mit dabei ist, ne, wo man so, außer bei Justus Überfall zum Beispiel, ne, also wo man da wirklich weg, okay, die reden jetzt mit ihm und dann spricht er auch mit ihnen und so, und sonst ist es immer nur so eine Nacherzählung, ja.
Ja, und auch wie die Figuren gezeichnet sind, finde ich irgendwie, gefällt mir nicht. Also welche Funktion hat wirklich diese Tochter, frage ich mich. Oder ich finde dieser Alex Hamilton,
also dass der komisch läuft.
Der kriegt mir persönlich zu viel Gewicht. Ja, nachher kriegt er noch eine Chance, aber ist der jetzt doof oder ist der bemitleidenswert? Der ist für mich so schlecht greifbar, weil mal redet er mit den drei Fragezeichen, dann macht er wieder gegen sie eine Sache. Und auch Liz, so, die ist ja schon ein ganzes Stück älter und dann denke ich irgendwie, Justus ist ein schlauer Bursche und so und der hat, ne, man kann über Kino und Filme mit denen sprechen. Wahrscheinlich, ich habe einfach was sehr Moralisches an mir entdeckt, so, wo ich denke irgendwie, ich will nicht, dass Justus mit einer erwachsenen Frau zusammen ist. Irgendwie finde ich es, ich weiß nicht.
Ich war 17 und sie 32.
Na, so alt ist sie nicht, aber sie geht halt, also ich weiß auch nicht, irgendwie. Und dass die nachher alle da beim Abendessen irgendwie sitzen, wie bei der Tafelrunde.
Das ist, finde ich, auch, nee, also das sind so Bilder und so Szenen, die da so in die Köpfe projiziert werden, die auch nicht meine drei Fragezeichen sind. Also, wo ich die halt einfach nicht mag. Auch wie die miteinander reden und wie sie überhaupt reden und.
Und Bob, der so dauernd so angepisst ist und dann einfach geht. Ja. So. Das brauche ich irgendwie nicht. Es gibt ein paar neue Sachen, es gibt halt Krach im Jonas-Paradies, wo ich denke, ja, die können sich streiten. Ja. Und Justus übernachtet irgendwie bei der Zentrale und Tante Mathilda hat eine Schrotflinte. Die gehört, ne, muss man ja in jedem guten Haushalt haben, Jenny, von daher. Ich fand auch Titus in der Folge.
Ja, der hat mir auch sehr gefallen.
Als Auftraggeber und dieser als Safe-Kunde, also wenn er so ein bisschen schauspielern kann, da finde ich ihn schon ganz cool.
Nee, das fetzt schon. Das kann man sich auch gut vorstellen. Da ist auch der Titus so, wie ich ihn mag und wie ich ihn kenne. So. Und auch ein Bob, der dann auch trotzdem den Alleingang macht und der dann auch da anruft und der dann auch in der Firma anruft und sagt, hier, ich finde da was raus, das hat mir wohl auch gefallen. Also es gab so ein paar Szenen, wo ich sage, das war gut, das war clever, das passt da in den Fall, aber so das Ganze drumherum und wie es sich dann letztendlich aufdröselt und das dann eigentlich so gar nicht, also Sachen dann auch wieder reingestreut werden, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben, ne? Und auch diese Geschichte, die Justus
also
da
diese,
erzählt mit dem...
diese Träume und diese Geschichten mit den abgepolsten, also das hat halt, also oder ich bin zu doof, aber das hat halt null mit der Lösung des Falls zu tun.
Nee, außer dass eben auch da nichts dahinter steckt, ne? Also dass der Mann ja auch dann immer auf das Bild guckt, die Bäume sind irgendwann abgeholzt und dann ist er halt einfach nur verrückt geworden und hat keinen Sinn. So. Genauso hat auch dieser das gelbe Gemälde mit den Zeichen keinen wirklichen
steckt da nichts dahinter, außer dass es ein Ablenkungsmanöver war. Oder er wollte ja damit rausfinden, etwas herausfinden, sage ich jetzt mal.
Aber das hätte aber auch irgendwie anders. Also da hätte er sich auch nicht so viel Mühe geben müssen. Also insgesamt, ich weiß halt bei diesem Buch nicht. Es ist alles nur so halb. Es ist halb spannend, es ist halb lustig, es ist halb verrückt, es lässt mich unzufrieden zurück. Mhm. Und was mir aber klar ist jetzt, ich will kein Henkel-Weidhofer-Buch mehr lesen. Mhm. Egal, ob da jetzt Kirschkuchen und Schrotflinten drin vorkommen, ich möchte, glaube ich, keins mehr lesen müssen, dürfen.
Muss ich auch sagen. Also ich kann da nichts abgewinnen, wo ich sage, das habe ich jetzt mit Freude gelesen, das möchte ich nochmal lesen, das habe ich gut verstanden, das ist, nee.
Und ja, und da merkt man auch den Unterschied durchaus, finde ich, zum Hörspiel. Ich habe es ja ein bisschen verbockt, weil ich hatte ja das Hörspiel noch im Kopf und ich konnte mich echt jetzt beim Hören wirklich an vieles einfach nicht mehr erinnern. Aber ich finde es trotzdem okay. Also auf jeden Fall ist das Hörspiel, finde ich, besser als das Buch.
Das auf jeden Fall. Ne? Also klar, die Kürzungen sind super. Ne? Diese ganzen Sachen, die da rausgeflogen sind, sind fantastisch, dass die nicht drin sind. Nichtsdestotrotz, und dafür kann das Hörspiel aber nichts, hört man sich es an und denkt sich nur, hä? Aber das liegt am Plot, ne? Aber die Inszenierung letztendlich des Hörspiels ist dann wieder gut, ne? Es gibt so echt gewisse Szenen, die dann wieder gut eingefangen sind, die man sich anhören kann. Die einen dann doch auch so ein bisschen mitnehmen, aber letztendlich auch nicht, dass ich jetzt sage, boah, also ich würde jetzt zu diesem Hörspiel greifen, wenn ich jetzt mal richtig Bock habe, eine Folge zu hören, dann wäre das jetzt eine, an die ich mir zuletzt denken würde, ja.
Ja, aber wenn man was braucht, was so im Hintergrund so mitrauscht, finde ich das in Ordnung. Also es wird nicht gekreischt, es gibt keine lauten Geräusche.
Nur bellende Hunde.
Von daher, da frage ich mich ja sowieso, ne? Also haben die Jonasse einen Hund oder nicht? Oder braucht man mal einen, weil so präsent wie er in dieser Folge, also ich finde, der ist relativ präsent. Hört es euch doch unter der Voraussetzung nochmal an und zählt mal, wie oft der Hund bellt. Geil. Aber du hast total recht, diese Kürzungen, die André Meninger fürs Hörspiel gemacht haben, sind total gut, weil es ist wirklich das, was uns so richtig zweifeln lässt. Ne? Die Träume, die Baumgeschichte, die Mädels, also Liz kommt kurz mal vor, die darf diese Recherche machen und kriegt die Drohanrufe.
Genau.
Aber auch Alex Axel kriegt nicht ganz so viel Platz und der Papa kommt gar nicht vor von ihm, finde ich auch gut, braucht man nicht. Da habe ich vorhin schon mal angesprochen, ich hätte die Stimmen etwas anders besetzt. Der Kamelhaarmantelmann hätte, finde ich, eine etwas weichere Stimme haben können und Bert hätte noch fieser sein müssen.
Ja.
Aber ich finde William und Stella gut besetzt, stimmt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Die haben mir auch gefallen.
Ja, und ich kann noch was beisteuern. Also wenn wir schon Brigitte Johanna Engel-Weidhofer persönlich nicht bekommen haben, und du hast wirklich alles versucht mit Anrufen, Schreiben, E-Mailen und so weiter. Es hat wohl mal ein Interview gegeben, und zwar oder bei der Lesung 2022 auf der Burg Wissem in Troisdorf. Da hat sie darüber gesprochen, dass sie die Anregung für den Fall über Freunde bekommen habe. Und diese besaßen ein Landschaftsgemälde, hinter dem nach Jahren das Porträt von Adolf Hitler hervorkam. Das Porträt war nach dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland übermalt worden. Das hätte ich als Geschichte viel besser gefunden. Das hat ja jetzt mit dem Buch gar nichts zu tun, diese Anregung. Aber das war halt die Idee mit dem Bild hinter dem Bild. Das haben wir ja bei Kari Erlhoff in sehr guter Variante gehabt mit den blutenden Bildern. Also viel besser. Aber das hat sie wohl mal vor einiger Zeit erzählt, dass so die Idee für den verrückten Maler bei ihr im Kopf entstanden sei.
Schade. Also, dass dann das draus geworden ist, ne? Wo ich sage, okay, das Einzige, was es damit gemein hat, ist, dass das gelbe Bild ein Landschaftsbild war.
Und es gibt ein Bild hinter dem Bild oder es gibt etwas, was hinter dem Bild ist und sei es nur irgendwie unzuhängende Zahlen, Buchstaben, Linien.
Die dann am Ende gar keine Bedeutung haben.
Nee. Also, ich würde mal an dieser Stelle feierlich versprechen, dass unser nächstes Buch nichts mit Gemälden zu tun hat.
Yeah! Das auf alle Fälle.
Wenn du da
nicht
mitgehen kannst, wären wir uns da doch einig. Also, es hat mich trotzdem unterhalten. Manchmal sind so weirde Sachen, also gerade zum Dranarbeiten, muss ich sagen, wie gesagt, ich habe mich halt nicht gelangweilt. Ja. Also, ich hatte nicht diesen flüsternden Puppeneffekt, wo ich dachte, ja, das ist total gut geschrieben, aber das ist halt 1:1 das Hörspiel. Ja. So, von daher, aber nee. Sorry, dass ich es ausgesucht habe.
Auch alles gut, aber ich muss ja echt sagen, also auch wenn es natürlich jetzt nicht gefällt in dem Sinne, ne, aber trotzdem, ja, also auch wenn sich an was aufzureiben oder da einfach mal so einen Blick drauf zu machen, genau, es war eben keine Langeweile, wie du gerade gesagt hast, ne, es hat mich auch nicht gelangweilt. Ich meine, ich habe mich sicherlich irgendwie durchgekämpft, weil ich immer dachte so, und ne, aber ich habe es trotzdem relativ zügig lesen können. Also es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich kann nur ein paar Seiten lesen, dann muss ich es weglegen oder ich komme da jetzt überhaupt nicht weiter und ich habe gar keine Lust weiter zu lesen, weil ich wollte schon auch wissen, wo geht jetzt die Reise hin, gell? Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, so, oh, am liebsten würde ich es jetzt weglegen und will einfach gar nicht wissen, wie es ausgeht. So war es wohl auch nicht. Also ich habe dann doch auch, war schon interessiert.
Ja.
Gibt es da noch was dahinter?
Also, wenn wir über Folgen sprechen, ne, es gibt ja so Hassfolgen, wir hatten ja auch Todesflug, auf die alle draufhauen, also im Zuge dessen, wenn ich das vergleiche, Todesflug fand ich wenigstens, das war halt in sich auch stringent. Ja, genau. So, das war zwar total verrückt mit diesem Typ und ja, wir fliegen, scheißegal, aber in der Geschichte war es konsistent und das jetzt halt nicht. Also ich habe hier das gleiche Problem wie bei den mit dem Geheimnis der Särge. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt der Autorin zum Vorwurf machen kann. Da gibt es ja aber auch noch andere Leute, die an der Entstehung von so einem Buch mitzureden haben. Und da würde ich doch sagen, wenn ich sowas als Manuskript bekomme, als Lektor, dann gebe ich das zurück und sage, nee, also ab der Hälfte müssen wir aber nochmal drüber sprechen, welche Schleifen du da drehst, das ist mir aber nicht logisch, ich verstehe es nicht.
Genau. Ja, und das scheint ja auch nicht, also auch für die Zielgruppe nicht verständlich zu sein, gell, wenn ich da so dran denke, ne, also das ist so, ne, wenn mein Sohn dann sagt, mit 10, für den es ja tatsächlich gemacht worden ist, ne, so, der dann sagt, ja, also das, was soll das? Ne? Also auch er versteht es nicht, gell? So, wo ich sage, das ist halt, weil manchmal sind wir natürlich ein bisschen sehr kritisch, ne, mit unserem erwachsenen Auge und Ohr, gell? Gar keine Frage, ne? Wenn man denkt, ja, es ist ein Kinderbuch, ja, aber auch da als Kind ist es einfach zu wirr, also wie willst du da dahinter steigen? Also das ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Eigentlich sollten ja gerade Kinder das auch verstehen können. Und klar, es wird von Erwachsenen geschrieben, man schreibt es ja meistens auch so, dass auch Erwachsene da auch ihren Spaß dran haben, das ist nicht zu kindlich, nicht zu einfach ist oder irgendwas, gell? Also man soll ja da auch schon so ein bisschen da auch mitgenommen sein. Aber
aber es war auf jeden Fall kurzweilig und es hat so, weil ich auch nicht, also wir hatten ja auch zwischendurch Kontakt, weil du das Buch ja auch eher gelesen hast als ich und ich war noch am Anfang, ich habe jetzt angefangen und so, und ich denke, was hat sie denn? Was findet sie denn nicht gut? Und je mehr ich las, dachte ich, und dann hatte ich auch permanent so einen Redebedarf, aber ich dachte, wir können ja auch nicht vorher schon unser ganzes Pulver verschießen und ich dachte dann immer so, ach, das hat sie bestimmt gemeint, ach, das gefiel ihr nicht, so. Ja, also wie gesagt, kann man auch mal machen und sie haben sich ja weiterentwickelt.
Ja, eben. Und das ist ja halt auch immer schön. Ne? Es gibt ja auch noch genug andere Bücher, die wir zukünftig noch uns vornehmen, die uns da wirklich wieder sehr viel Freude bereiten können. Oder eben auch mal welche, die uns da echt auch noch ein Dorn im Auge sind, wo wir sagen, da müssen wir vielleicht auch mal drauf gucken. Ne? So.
Richtig. Und natürlich kann man natürlich immer auf diese Bücher dieser Ära halt auch oder die Hörspiele draufhauen. Aber vielleicht hättest du, wenn sie da nicht eingegriffen hätte, hätte es die vielleicht nach Folge 45, 50 hätte es wahrscheinlich nichts mehr Neues gegeben und dann säßen wir da und könnten jetzt auf ein paar Klassikerfolgen zurückblicken, die wir immer und immer wieder in Endlosschleife hören. Also von daher, vielleicht muss das ja auch mal durch so einen Veränderungsprozess, damit man sich da reibt und damit da mal ein bisschen neues, frisches Blut reinkommt, auch wenn es ein bisschen verrückt
ist. Ja, absolut. Und trotzdem hat das ja alles eine Daseinsberechtigung, ne? Und letztendlich ist alles auch, was da jetzt so drinne oder da drin war, auch wieder Nährboden für die anderen Bücher gewesen. Und deswegen will man das ja auch gar nicht in irgendeiner Weise absprechen. Es gibt vielleicht aber auch welche, also sagt uns das in den Kommentaren, wenn ihr uns schreibt, ob euch der Fall gefallen hat. Es gibt auch bestimmt welche, die sagen, vielleicht, ne, das, ich fand den gut. Dann bin ich total dran interessiert, warum. Also was ist da, ne? Also wird ja vielleicht
gesagt,
auch welche
ich
geben,
fand das Hörspiel damals
gut
beim,
finden, ne?
Beim ersten. Ich fand das Hörspiel damals beim unbeleckten ersten Mal hören, beim ich mache dabei irgendwas anderes, fand ich das völlig in Ordnung. Also es war nichts, wo ich dauernd genervt war, wo ich gedacht habe, weil das hat man ja öfter bei Fällen, weiß ich nicht, wie es Alissa mit ihrem komischen Karton ist oder wenn da irgendwie eine, wer weiß wie, rumkreischt oder wir haben irgendwie ne Hornissenalarm und dann wird geklingelt und gebimmelt und so. Ja. Das war ja nicht. So.
Apropos Alissa, ist ein Barracuda schon angekommen?
Okay. Nein, habe ich noch nicht, aber der liegt da und ich gucke ihn ganz verliebt an. Den hat mir Jenny nämlich auch letztens in einem schönen Paket. Also es kam nicht nur der verrückte Maler im Paket, sondern es kam auch der Barracuda als Buch und es kam ein tolles T-Shirt, was ich gerade trage. Und das kam halt alles, aber ich hab im Moment so viel Arbeit, dass ich mich auch gerade für die Aufzeichnung dieses Podcasts aus meiner Arbeit rausstehle. Ich habe ich darf das eigentlich gar nicht mehr sagen, weil ich allen um mich rum schon auf die Nerven gehe, weil ich immer nur lamentiere über das Feature.
Das böse F-Wort.
Das ist halt ganz toll. Ich mache halt ein sehr aufwendiges, langes Feature für WDR5. Das ist auch total toll, dass ich das machen kann. Aber es ist halt wirklich viel Arbeit und ich stecke gerade mittendrin im Schreiben des Manuskripts. Und das wird nachher eine Stunde. Also natürlich in Anbetracht dessen, dass wir hier schon fast gleich 3 Stunden haben, ist es halt im Vergleich zum Podcast nichts. Aber da rede ich ja nicht einfach nur im Gespräch mit dir, sondern da muss ja jeder Satz und jedes Interview überlegt sein. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall gerade so die Mission, Ende August, Anfang September. Und also spätestens zur übernächsten Folge, also wenn das jetzt die nächste Folge ist, also zu der Oktoberfolge, bin ich wahrscheinlich mit allem fein.
Ja, da wird gefeiert.
Nein, ich habe auch schon sehr viele Belohnungsinstanzen mir so eingebaut. Also die zweite Septemberhälfte wird sehr, sehr toll mit diversesten Singen, unter anderem, dass wir uns sehen. Und da können wir dann ja vielleicht bei der übernächsten Folge auch auf jeden Fall drüber sprechen.
Das wird super.
Also nicht nur sehen, so wie jetzt, weil jetzt sehen wir uns ja auch über einen Computermonitor, aber dann sehen wir uns
live endlich wieder.
Ja. Genau, also es gibt sehr viel zu freuen in der Zukunft und dann lese ich auch, also wirklich mit Hochgenuss dieses Buch, dann können wir auch drüber sprechen.
Ja, vielleicht können wir dann richtig drüber sprechen. Aber bis dahin, vielleicht liest du es auch erst, wenn das Hörspiel rauskommt.
Oder so. Vielleicht mache ich auch das, aber in Sachen, also ich muss mich halt so in Acht nehmen, in Sachen Prokrastination bin ich gerade so weit vorne. Ich habe letzte Woche zum Beispiel auch zwischendurch meine Kaffeemaschine und meinen Wasserkocher entkalkt. Beim Wasserkocher hat alles übergesprudelt, was zur Folge hatte, es ist halt in den Schrank reingelaufen, in die Besteckschublade. Daraufhin musste ich natürlich die Besteckschublade komplett auseinandernehmen, trockenlegen. Ich habe jetzt sehr sauberes Besteck. Und da war schon wieder eine halbe Stunde weg. So. Und mit solchen Dingen, das passiert jetzt auch, dass ich da, dass sich sowas immer reinschleicht und dass ich mich sehr am eigenen Schopf nehmen muss und sagen, nein, du fängst jetzt aber an zu arbeiten, ich stelle mir Wecker und so. Ja. Und aber es wird, ich muss halt durch diesen Schlauch, es ist so.
Richtig. Das wird.
Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir an dieser Stelle wieder sitzen und sprechen, ist das alles hoffentlich in der Vergangenheit.
Ja, sehr gut. Das klingt klasse.
Ach, das super. Ist toll. Ja, und wenn ihr noch Anmerkungen habt, gerne an uns, Jenny. Ja, du weißt,
genau,
wohin.
Wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, gerne an dgdb@freenet.de. Aber auch gerne über Instagram, YouTube. Ihr könnt da fleißig kommentieren. Eine kleine Rückmeldung will ich noch geben. Das war die Martina. Die hatte uns über Instagram auch einen Kommentar geschrieben und hatte uns eine niedliche kleine Rätselaufgabe gestellt, weil wir gesagt haben, hier schickt uns gerne irgendwelche Codes oder Rätsel oder irgendwas in der letzten Folge und hatte da so 3 schöne Folgenrätsel aufgeschrieben, wobei ich echt total blöd natürlich wusste, dass es das erste Rufmord war, aber habt schön im Band des Voodoo hingeschrieben, ne? Da habe ich irgendwie Totalausfall gehabt, also mir war das klar, ich kam halt nur nicht auf den Namen Rufmord, aber ich wusste, dass das Hörspiel gemeint ist mit Psychologin und was hat sie noch als Hinweise gegeben, Radiomoderator und Wein oder so, ne? Und dann wusste ich natürlich, klar, Rufmord, ne? Aber habe erstmal schön im Band des Voodoo hingeklöppelt.
Ja, aber manchmal hat man so, obwohl die beiden Folgen ja gar nicht viel miteinander zu tun haben, manchmal hat man so Verbindungen im Kopf, die man gerne durcheinander wirft. Das habe ich ja auch bei diesen dreiteiligen so Höhle der Dämonen, Grube der, was weiß ich.
Grube, ja.
Grube, es gab noch nichts mit Grube, glaube ich. Aber
das habe ich mir auch gerade so gedacht.
Aber Höhle, also es gibt ja irgendwie viele Sachen mit
Höhle des Grauens.
Ja, genau. Also Höhle des Grauens ist eigentlich so ein Standard, eigentlich könnte alles Höhle des Grauens heißen.
Finde ich aber auch cool irgendwie. Fels der Dämonen und was weiß ich, was da noch so alles gibt. Geister Canyon und so viel.
Genau, da geht dann halt vieles. Aber gut, verrückter Maler, werdet ihr euch jetzt erinnern.
Richtig. Dann haben wir jetzt auch mal durchexerziert und es war ein
Genau, also lest das Buch, hört euch das Hörspiel an, trinkt dazu ein kleines Gläschen schön gekühlten Lack.
Oder ein Krok.
Man weiß es nicht. Oder ein Absinth.
Ja, vielleicht ist.
Den wir ja auch schon probiert haben.
Ja, stimmt.
Aber heute hat er natürlich nicht mehr diese bewusstseinserweiternden Dinge da drin. Das war ja früher irgendwie ein bisschen was anderes.
Richtig.
Nein, ihr trinkt dazu einen schönen Kakao mit Hafermilch oder einen guten Tee. Es wird ja langsam auch mal so wieder Teezeit und so. Es gibt tolle Kräutertees.
Ja, das ist wirklich, da haben wir nicht in Aachen, da war das so ein schönes Teelädchen, da haben wir uns doch einen wunderschönen Tee geholt, ja.
Stimmt, den habe ich auch noch, aber und jetzt wird es auch lang, Kaiser Karl
genau.
Irgendwie. Mhm.
Also wenn ihr mal in Aachen seid, geht in das Teestübchen, holt euch Kaiser Karl Tee. Der war echt super.
Der ist gut, der ist wirklich gut.
Ich musste mal wieder nach Aachen, ich habe es ja dann jetzt nicht geschafft, aber beim nächsten Besuch werde ich mir auf jeden Fall wieder ein Tütchen mitnehmen.
Das klingt
das klingt nach klingt nach
Grenze.
Also ja, genau, stimmt.
Aber mittlerweile ist ja so viel
erlaubt. Eben,
Also solange ihr nicht in großer Runde Pute mit ganz viel Freundinnen esst, mit einem Onkel Titus, der auf
blonde
nein.
Frauen steht und auf gelbe Gemälde. Und Blondhang.
Also wir freuen uns, ich würde sagen, wir freuen uns aufs nächste
alle
Buch,
Fälle.
Oder? Denn
wir
lesen
auch
den nächsten
Fall.